Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Samstag. Samstag ist eigentlich nicht Podcast-Tag, Montag ist Podcast-Tag und letzte Woche habe ich noch groß verkündet, wir seien wieder im Rhythmus, alles wäre beim Alten, wie geschmiert. Ja, denkst du, ne? Es gibt wieder Terminprobleme, deshalb sitzen wir heute am schönen Wochenende uns virtuell gegenüber. Wir, das sind der heute etwas Unausgeschlafene.
Ole Frerks.
Ich bin Max Marbeiter und ich hoffe, dass ich es jetzt irgendwie hinkriege, Ole die nächsten anderthalb Stunden irgendwie wach zu halten, weil Ole war heute Nacht im Einsatz, ne?
Ja, und ich hatte die große Ehre, mir die Lakers und die Pistons anzusehen. Also wirklich ein Duell auf ganz, ganz hohem Niveau.
Auf jeden Fall.
Davon erhole ich mich noch, gebe ich zu.
Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Die Lakers auch noch nach all den Verletzungen jetzt auch noch Load-Management geschädigt gewesen. War ein bisschen elendig wahrscheinlich am Ende.
Ja, Andre Ingram kannst du schon zusehen.
Also. Ja, stimmt, der ist jetzt zurück. Finde ich immer eine ganz coole Story, aber übrigens, wenn er wieder da ist.
Irgendwie schon und irgendwie ist es auch sehr ironisch, dass die Lakers irgendwie gerade so ein bisschen händeringend nach positiver Publicity suchen und dann einfach denken, ja, das hat doch letztes Jahr auch funktioniert, machen wir es einfach nochmal. Finde ich cool.
Ja, das stimmt.
Unabhängig davon, dass es bei ihm ja wirklich eine coole Geschichte ist.
Genau. Also du musst wahrscheinlich immer ein bisschen differenzieren. Bei ihm ist es mega cool und ich freue mich auch immer voll für ihn, wenn er dann wieder die Nachricht bekommt, aber aus Lakers Sicht ist natürlich, die PR-Nummer von letztem Jahr nochmal auszupacken. Also sie hätten es wahrscheinlich auch nicht gedacht, so nach dem Sommer.
Das erinnert so ein bisschen an die eine Sparkassenwerbung, wo sie halt so ein bisschen über Konzepte diskutieren.
Oder ja, stimmt.
Wir machen das mit den Schirmchen.
Ja, genau. Ja, deswegen werden wir heute auch größtenteils wahrscheinlich nicht über die Lakers sprechen. Also die Lakers werden tatsächlich mal wieder kurz zur Sprache kommen, wie jedes andere Team auch. Warum, erkläre ich euch gleich. Zunächst kommen wir aber wieder zum Geschäftlichen, weil das ist momentan so der Klassiker bei uns zum Start. Also zunächst weise ich euch wie immer auf unsere schöne Patreon-Seite hin, über die ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr wollt, wenn euch gefällt, was wir tun. Schön ist, dass es schon sehr, sehr viele machen. Also wir freuen uns da sehr drüber. Vielen Dank euch. Und wenn ihr das wollt, geht ihr auf patreon.com/korbjägerpodcast. Korbjäger in diesem Fall mit.
AE.
Genau. Patreon wird geschrieben Patreon. Auch das sei immer noch angemerkt.
Auch richtig. Mit EO.
Mit EO, ganz genau. Und in direktem Zusammenhang mit Patreon steht vor allem in dieser Woche etwas, das der Kollege Frerks geleistet hat, so im letzten Jahr ungefähr.
Ja, viele werden das vielleicht mitbekommen haben mittlerweile, dass ich ein Buch geschrieben habe und dass das jetzt am kommenden Montag, also am 18. März, offiziell erscheint. Einige Vorbesteller haben es tatsächlich auch schon erhalten. Und ja, wir haben über Patreon, also über die Leute, die wir da bisher schon als Supporter haben, haben wir als Dankeschön 3 davon verlost. Also 3 Exemplare und am Ende dieser Folge geben wir die Gewinner bekannt. Wie gesagt,
so ein kleines bisschen
Schlagseite. Die Beginner auch, genau. Ja. Und genau, ansonsten allen anderen kann ich nur nochmal nahelegen, das Nowitzki-Phänomen, überall wo es Bücher gibt, reingehauen.
Ab Montag reingehauen, genau. Es lohnt sich. Ja, ansonsten, also wir haben es natürlich strategisch extrem geschickt platziert, dass wir die Verlosung erst am Ende bekannt geben, weil so bleibt ihr nämlich dran oder spult vor, je nachdem, wie interessant oder langweilig es wird. Langweilig wird es natürlich nicht, denn wir haben natürlich wieder sensationelle Themen ausgepackt. Einerseits werden wir ganz kurz über Russell Westbrook und die Utah Jazz sprechen. Ist ja am Montag, gab es ja diesen Vorfall, von dem mittlerweile wahrscheinlich jeder gehört hat. Wir geben jetzt auch noch unseren Senf dazu und danach schauen wir uns einfach mal die ganze Liga an. Also es gab ja schon mal hin und wieder über Twitter Anregungen, dass es ganz schön wäre, hin und wieder mal einen kleinen Überblick zu erhalten, was in der Liga so passiert, wie die Teams stehen, wie alles so aussieht. Und wir haben ja im Zuge unserer Division-Analysen vor der Saison oder in der Offseason, haben wir ja uns auch die Overs und Unders angeschaut. Also was Vegas so davon ausgeht oder wovon Vegas ausgeht, wie viele Spiele jedes einzelne Team gewinnen wird. Wir haben da unsere eigenen Tipps abgegeben. Ja, und jetzt werden wir mal sehen, wie weit wir daneben lagen. Also ich habe in der Vorbereitung gesehen, es war teilweise vogelwild und auch eigentlich im Nachhinein unerklärbar, was wir uns bei gewissen Dingen gedacht haben. Dazu später mehr. Aber wir dachten uns, für die saure Gurkenzeit momentan ist das irgendwie ganz nett. Ja, bevor wir zum netten Teil kommen, aber zum eher weniger netten Teil, wie gesagt, Russell Westbrook.
So spricht man denn aus.
Ja, der eine Namenverdreher pro Folge muss eigentlich drin sein, glaube ich, mittlerweile. War letzten Montag haben die Thunder in Utah gespielt bei den Jazz und ja, wie gesagt, Westbrook wurde von einem Fan ja rassistisch beleidigt. Also er sagte, go down on your knees how you used to. Also geh auf die Knie wie früher.
Klare Ganz Anspielung. Kurz, ist das rassistisch oder ist das homophob?
Ich würde sagen rassistisch, weil es ist quasi der schwarze Mann, der vor dem Weißmann auf die Knie geht. So hatte ich es interpretiert.
Okay, also ohne da zu sehr jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber also man kann es auch ohne Probleme homophob interpretieren, unabhängig davon, dass beides absolut beschissen ist.
Genau, auf jeden Fall. Nee, also ich hatte so interpretiert, ich glaube die meisten auch. Und das Ganze hat eine riesen Welle geschlagen, einiges hinter sich hergezogen. Also Westbrook, es ging ja damit los, dass es diese Aufnahme von Westbrook gab, wie er diesen Fan und seine Frau gleichzeitig beschimpft hat. Also I fuck you up, you and your wife. Ich mach euch fertig. Oder ich weiß nicht, ob du da auch wieder eine gute Übersetzung hast dafür, Ole.
Ich weiß nicht, also ich ficke euch hoch, ist einfach schlecht, das funktioniert
nicht. Ist schlecht, ja.
Genau. Das kann man nicht machen. Also sagen wir, ich mach dich fertig, funktioniert in dem Fall wahrscheinlich besser.
Genau, und hat Westbrook natürlich erstmal Gegenwind bekommen und hat sich danach dann erklärt, hat dann gesagt, was dieser Fan eben gesagt hat, dann wurde am Anfang spekuliert, ob Westbrook sich das ausgedacht hat. Es stellte sich heraus, dass er sich wohl nicht ausgedacht hat, also es gab dann wohl noch andere Quellen, die seine Version bestätigt hatten. Der Fan hat ein Interview nämlich gegeben, in dem er gesagt hat, oder in dem er behauptet hat, nichts dergleichen gesagt zu haben. Und
Er hatte ja eine Begründung, wo er meinte, dass er seine Knie kühlen sollte.
Genau, weil er ja schon Icepacks, er sollte sich hinsetzen und seine Knie kühlen. Ne?
Ja, das genau. War so, ja.
Genau.
Sehr glaubwürdig.
Hatte auch Icepacks um die Knie schon, stand aber. Ja, es kam dann, also anscheinend hatte aber eher Westbrook recht, weil die Jazz dann nach einiger Recherche den Fan auf Lebenszeit aus der Arena ausgeschlossen haben. Die Besitzerin hat sich dann auch nochmal vor einem Spiel jetzt diese Woche dann hingestellt und hat nochmal ganz klar gesagt, dass sowas nicht geht bei ihnen in der Halle, dass ihre Community nicht so drauf ist, nichts in diese Richtung ist, dass es halt Einzelfälle sind und dass diesen Einzelfällen auch nachgegangen werden wird, sollte sowas vorfallen. Donovan Mitchell, finde ich, hat ein ganz gutes Statement abgegeben, auch, indem er halt klar den Fehler benannt hat, aber auch gleichzeitig, ja, eben. Also ich meine, er war natürlich in einer schwierigen Situation, es ist ja seine Fanbase und er kann jetzt nicht, er konnte nicht den Vollhammer rausholen, aber er hat so viel Hammer rausgeholt, wie er konnte zur Aussage, hat aber gleichzeitig nicht seine Fanbase verschreckt. Also fand ich so durch sein Wortlaut, als ich es gelesen habe. Und hat da, finde ich, die richtigen Worte gefunden, weiß ich nicht, ob es er selber war oder wobei ich finde, Mitchell kommt bei mir auch immer sehr, sehr, ja, durchdacht drüber. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass er es auch selber gesagt hat. Ja, ich meine, abgesehen davon, dass ich diese rassistische Scheiße einfach nicht mehr hören kann, so langsam, oder diese dämlichen Beschimpfungen unter der Gürtellinie, was macht man daraus? Also ich meine, Westbrook wurde ja auch kritisiert, dass er nicht ruhig geblieben ist, habe ich gehört. Also Kritik an Westbrook...
Also er hat ja auch eine 25.000 Dollar Geldstrafe dafür bekommen,
genau,
für das, was
genau
er gesagt hat.
Also und ich finde auch seine Aussage, also I fuck you up und you and your wife, also finde ich, ist auch sehr, sehr falsch. Jetzt mal abgesehen von der Wortwahl, aber ich finde es schwierig, Westbrook zu sagen, er soll sich wie ein Profi verhalten und ruhig verhalten, weil ich meine, also was heißt jetzt Profi? Also für mich heißt Profi im Sinne eines NBA-Spielers, also er soll primär mal gut Basketball spielen, die besten Voraussetzungen schaffen, dass er gut Basketball spielen kann, also sich körperlich in Form halten, an seinem Spiel arbeiten, sollte mit Druck zurechtkommen, also wenn es im Spiel, weiß ich nicht, um alles geht, wenn Playoffs, am Ende enges Spiel, soll auch Pfiffe aushalten, aber ich finde halt, beschimpfen gehört nicht dazu. Also sich beschimpfen lassen, finde ich, gehört nicht dazu. Natürlich wäre die beste Reaktion gewesen, oder einfach Ruhe zu behalten und hinterher zu sagen, oder zum Security hinzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, hier, der Kollege war jetzt gerade nicht okay. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich finde, für mich gehört es nicht in die Jobbeschreibung eines Profis, weil da spielt ja auch so viel mehr rein. Also die Persönlichkeit, also es gibt vielleicht Leute, die ruhiger bleiben als Westbrook in dem Fall, dann spielt halt noch mit rein, wie oft er solche Sachen schon gehört hat, wie oft das vielleicht während seiner Kindheit gehört hat, wie, was das mit in dir auslöst, was du vorher schon erlebt hast. Also ich finde halt, da sich dann halt immer hinzustellen und zu sagen, ja, der muss da anders reagieren, finde ich schwierig. Oder wie siehst du das?
Ja,
abgesehen vom Wortlaut natürlich. Also
das Einzige, wo ich ihm einen Vorwurf machen würde, wäre, dass er halt die Frau mit reingenommen hat.
Ja, genau.
Dass er da reagiert. Also ehrlicherweise, er kriegt es ja wirklich oft ab, erwiesenermaßen. Also Westbrook ist ein Spieler, der, glaube ich, in den Hallen aus irgendeinem Grund so ein bisschen häufiger angegangen wird als eigentlich fast alle anderen Spieler. Und also jetzt im Zuge dieser Geschichte ist ja auch noch ein anderer Jazz-Fan, der ihn letztes oder vorletztes Jahr einmal rassistisch beleidigt hat, hat jetzt auch noch ein Lifetime-Ban von den Jazz bekommen. Und Westbrook bleibt meistens, was sowas angeht, ja schon ruhig. Also ich meine, wenn man, es gab ja diese eine berühmte Szene, ich glaube, das war auch letzte Saison in Philly, wo jemand direkt neben ihm steht, Doppel-Mittelfinger und ihn dabei halt so richtig anschreit und er zeigt einfach nur verwirrt auf ihn, hat den Ball in der Hand und macht nichts. Also wie viele Leute bleiben da cool? Ich finde, das ist dann irgendwie auch falsch von sei mal professionell zu reden, weil also gerade bei solchen Szenen geht das halt vielleicht ein bisschen oft verloren, dass das halt Menschen sind und nicht irgendwelche Maschinen. Und ich weiß nicht, also ich habe das noch nie verstanden, warum sich so viele Leute bei Sportveranstaltungen denken, dass sie in einer komplett rechtsfreien Zone sind. Also das ist nur, weil sie jetzt irgendwie viel Geld für Tickets bezahlt haben, dass sie sich dann da hinstellen und aus 1-2 Metern Entfernung oder wie viel das dann ist, die Leute einfach anschreien, aufs Übelste beleidigen, aufs Übelste irgendwie persönlich beleidigen. Da werden so viele Grenzen überschritten und ich frage mich halt immer, warum das da so ausgelöst wird, weil so auch dieser Typ, also dieser Vogel, der wird ja auch nicht zu Starbucks gehen und da, wenn jemand ihm den Kaffee einschenkt, sich da hinstellt und deine Mutter stinkt auch oder so nach dem Motto. Also ja. Woher kommt das? Ich weiß nicht, ich finde, man entschuldigt da viel zu oft einfach ein komplett asoziales Verhalten und ob das, also rassistisch macht dann nochmal eine extra Portion. Also da kommt dann noch was dazu, aber auch, also wie oft die Familien von irgendwelchen Spielern da beleidigt werden. Ja, weiß ich nicht. Ich finde das so häufig, wie Westbrook sich da eigentlich sehr cool verhält, finde ich schon relativ beeindruckend. Und das ist vielleicht ist das in dem Fall halt eine Ausdrucksweise, die ihn da besonders getroffen hat, was ich verstehen kann. Also wie du schon sagst, da steckst du ja nicht drin. Du weißt ja nicht, was er jetzt vielleicht irgendwie mit so einer Aussage dann verbindet. Und dann, wie gesagt, abgesehen davon, dass er da jetzt die Ehefrau mit reingebracht hat in seine Aussage, abgesehen davon, dass er ja sowieso nicht hingegangen ist, um da jetzt wirklich jemanden dann zu verprügeln, finde ich die Reaktion ehrlich gesagt vollkommen verständlich. Und das ist mir dann auch wichtiger zu sagen, das ist richtig oder falsch. Wichtig finde ich in dem Fall zu sagen, es ist verständlich. Ich meine, die 25.000 Dollar tun ihm ja auch nicht weh. Das muss wahrscheinlich die NBA machen, um irgendwie ihre Regularien durchzusetzen. Aber wenn man sich das so ein bisschen anschaut, wie krass, gerade im Zuge dieser Malice at the Palace damals, wie krass das Spielerverhalten eigentlich reguliert wird, also wie schnell zum Beispiel es technische Fouls gibt, wenn man einfach nur jemanden anguckt oder sagt, nein, das war falsch, das war ein falscher Pfiff, du bist gemein, Schiedsrichter, kriegt man sofort ein Technical dafür. Und in dem Fall, da sind dann halt irgendwelche Fans, beleidigen, was das Zeug hält, und es stehen Security-Leute direkt daneben, so, ja, okay. So, da wird halt so krass mit zweierlei Maß gemessen, dass ich dann auch teilweise denke, das sollte man vielleicht ein kleines bisschen überdenken.
Darauf kommt es genau an. Also, was du sagst, dass eben die Spieler, also es gab den Malice at the Palace, aber das war ja wirklich die unrühmliche Ausnahme. Im Normalfall haben Fans aber nichts zu befürchten. Also es ist so ein bisschen wie der verlängerte Arm von Social Media, jetzt mal platt ausgedrückt, aber du kannst in so einer Halle, kannst du im Prinzip schreien, was du willst, maximal wirst du rausgeschmissen. Im Normalfall jetzt nicht mal das, aber der Spieler selber, derjenige, an den du deine Tiraden richtest, der hat, bis auf jetzt dich jetzt auf dich hinzuweisen, hat er keine Handhabe sozusagen. Ist ja, ich meine, du hast nichts zu befürchten. Du hast nichts zu befürchten, dass der jetzt irgendwie ausholt und dir direkt eine mitgibt. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass das halt irgendwie in dieser Emotion ja dazu führt, dass man halt einfach komplett unter die Gürtellinie gehen will. Und ich finde halt, ich habe halt so das Gefühl, es häuft sich so ein bisschen, oder das heißt, es häuft sich ein bisschen, aber in letzter Zeit hört man immer mal wieder, dass es halt irgendwie so unter die Gürtellinie geht. Und das stört mich so ein bisschen. Also warum, wie du auch sagst, warum muss ich in so einer Halle irgendwie jemanden wirklich aufs Niedrigste beleidigen oder zu versuchen, ihn wirklich so in seinem Innersten zu treffen? Also im Endeffekt ist es halt immer noch Sport. Und gut, aber man sieht es ja immer wieder, wie viel, da muss man wahrscheinlich auch sehen, wer da irgendwie, also ohne da jetzt irgendwas entschuldigen zu wollen. Aber ja, die unterschiedliche Herangehensweise von Zuschauern irgendwie. Also man sieht ja ganz oft auch im Fußballstadion, wenn da mal so irgendwie so der totalen Schwenk über die Kurve geht, wie viel Hass da teilweise irgendwie in den Gesichtern ist.
Ja, absolut. Also da muss man auch dazu noch sagen, dass ohne dass man das irgendwie rechtfertigen will, aber die NBA und ihre Fans sind harmlos im Vergleich jetzt zu beispielsweise Fußball oder auch Basketball-Fans auf dem Balkan oder in Griechenland, also wie häufig da irgendwie auf den Rängen indoors irgendwelche Pyros gezogen werden und irgendwelche Tumulte entstehen und Kippen aufs Feld geworfen werden oder was weiß ich. Das ist ja, das kommt ja also auch zum Glück in der NBA eigentlich so gut wie gar nicht vor. Aber also wie gesagt, ja, das soll natürlich jetzt nicht rechtfertigen, dass es nee, dann solche Arschlöcher dann trotzdem gibt.
Nee, es gibt dafür einfach auch gar, es gibt keinerlei Rechtfertigung, jemanden auf welche Art auch immer so tief zu beleidigen, rassistisch zu beleidigen, homophob zu beleidigen, was auch immer. Es ist einfach, da gibt's nichts. Wie findest du die Reaktion der Jazz, dass sie ihn gebannt haben?
Vollkommen richtig und konsequent. Ich fand auch die Rede, die, jetzt haben wir gerade nochmal kurz den Namen.
Gail
Miller, genau.
Ja.
Die sie gehalten hat, fand ich absolut richtig und konsequent. Ja. Und also ich weiß nicht, ob du das Interview mit GM Dennis Lindsay dazu gelesen hattest, wo er halt auch so über seine Erfahrungen gesprochen hat. Ich finde, die Jazz haben sich da optimal verhalten. Also würde ich überhaupt gar keinen Vorwurf machen.
Was Dennis Lindsay gesagt hat, oder war für mich irgendwie so entscheidend, wo er gesagt hat, also im Endeffekt gibt es genau eine Rasse und das ist die menschliche Rasse. Und ich finde, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger und guter Punkt. Also nämlich dieses Blau, Grün, Rot, Gelb, Weiß, Schwarz, es gibt, also ja, finde ich, diesen Unterschied sollte man einfach nicht machen. Wird trotzdem wahrscheinlich nicht bei allen jemals ankommen. Ich finde auch, dass sie sich die Jazz gut verhalten haben. Ich habe mir nur gedacht, was irgendwie auch interessant gewesen wäre, wenn sie den Kollegen zu einem Gespräch mit zum Beispiel Mitchell, Crowder und vielleicht Korver eingeladen hätten. Oder Gobert. Die drei, die hätten natürlich da überhaupt keinen Bock drauf gehabt und es wäre vielleicht für ihn auch noch eine Belohnung gewesen. Aber so nach so einem Ding dann irgendwie dann sich bei den Spielern gegenübersetzen und dann mal absolut unrealistisch, aber
das ist eine interessante Idee. Also ich fand es halt schon viel, dass so eine hohe Birne dann irgendwie überhaupt ein Interview geben darf.
Letztendlich
ist das schon fast zu viel, auch wenn es wahrscheinlich für relativ viele Lacher gesorgt hat mit der Erklärung, die er abgegeben hat für das, was er da gesagt hat. Aber ja, ich meine, im Endeffekt hast du schon recht, so das effektivste Mittel wahrscheinlich, um gegen sowas anzugehen, wäre mal richtige Konversation und sich halt so einfach wie normale Menschen miteinander zu unterhalten. Die Frage ist halt, also ob das jemals gewollt wird von allen Seiten und also ob das jemals dann zustande kommen würde.
Nee, es ist absolut unrealistisch. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass die Spieler da eher wenig Motivation haben, das zu machen, auch irgendwie verständlicherweise. Also wie gesagt, ich fände nur die Konstellation interessant. Also du machst halt diese diese Beleidigung und dann sitzt du jemandem gegenüber, den du eigentlich gut findest, aber in dessen Richtung die Beleidigung halt auch gehen könnte.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, wird nie passieren. Ich fand's auch, weil ich ganz cool fand, noch von den Jazz übrigens, die haben es, finde ich, ganz gut hinbekommen, auch zu sagen, okay, das ist halt, es gibt diesen Fall, es gab auch einen anderen Fall, weil wurde ja auch danach gesagt, also dass halt die Stimmung in Utah in der Halle relativ feindselig ist, dass da gern mal ein bisschen beschimpft wird, dass da, und ich meine, man weiß ja, dass es halt, es ist ja auch eine der lautesten Hallen der NBA und dass sie es aber ganz gut geschafft haben, zu sagen, okay, es gibt hin und wieder solche Vorfälle und wir gehen diesen Vorfällen nach und wir werden dem auch jetzt noch intensiver nachgehen, aber es spricht nicht für uns als Community und es spricht auch nicht für uns als Franchise und auch nicht für unsere Fanbase. Und da irgendwie so eine Differenzierung reingebracht haben, weil ich finde schon, dass man, ja, also man kommt dann so ganz schnell, okay, hier, weiß ich nicht, das weiße Utah, in Anführungszeichen, da sitzen sie halt, da sitzen dann alle, da sitzen die ganzen Rassisten, ist ja auch nicht so. Weil ich meine, in so einer Halle, das ist so eine heterogene Gruppe, da ist so viel, da sind so viele Hintergründe, so viele Gesinnungen, so viele Lebenseinstellungen, da kannst du auch nicht sagen, hey, so ist es da halt.
Klar, nee, natürlich nicht. Also man kann sich da auch nicht von ein oder zwei Arschlöchern irgendwie repräsentieren lassen.
Genau. Und da finde ich, und sie haben es nicht entschuldigt, was sie getan haben, sondern ich finde, sie haben es klar angesprochen und haben gleichzeitig aber gesagt, es gilt nicht für alle und wenn es nochmal passiert, sind wir da noch mehr dahinter, dass es bestraft wird quasi und dass dem nachgegangen wird. Und das fand ich irgendwie so von der Reaktion her, fand ich das ja so gut man in so einer Situation reagieren kann, wie halt möglich. Und so angemessen auch irgendwie.
Ja, und also es ist für die NBA grundsätzlich wahrscheinlich auch nicht so eine ganz einfache Lage, weil während die Jazz jetzt oder die Jazz-Fans jetzt ein paar Mal mit sowas negativ aufgefallen sind, an sich sind so Hallen wie Utah, OKC zum Beispiel ja eine absolut.
Portland auch.
Ja, Portland auch noch sind eigentlich ja positive Beispiele, weil da es wirklich immer laut ist. Und du hast in der NBA extrem viele Hallen, gerade in der Regular Season, die immer leer sind und wo halt einfach auch gar keine Stimmung drin ist. Also bei den Pistons kannst du das eigentlich, da die Spiele, wo da wirklich mal so ein bisschen Stimmung in der Halle ist, die kannst du an einer Hand abzählen, ob die jetzt gerade gut sind oder nicht. Und das ist, oder ja, was heißt, also als sie richtig gut waren, war da natürlich schon Stimmung im alten Palace.
Klar, noch, aber kommt immer, ja.
Das ist halt irgendwie, man will ja durchaus auch eine hitzige Atmosphäre haben, nur so dieses krasse über die Stränge schlagen. Also das eine will man und dann sticht es aber halt natürlich komplett negativ heraus, wenn dann ein, zwei Arschlöcher mit so einem Kram ankommen, was halt überhaupt nicht zu dem passt.
Es kippt natürlich schneller, wenn mehr Intensität auch auf den Rängen ist und wenn mehr, ja Hitzigkeit irgendwie, Hitzigkeit gibt es das Wort wahrscheinlich nicht.
Oder sagen wir Hitze.
Sagen wir Hitze, genau. Wenn die Fans halt ja mehr bei der Sache sind. Natürlich, also es sollte natürlich nicht so sein, aber je nachdem, wer das dann ist und wer sich dann da irgendwie gerade emotional komplett mitreißen lässt, kippt es halt irgendwie schneller. Aber klar, es stimmt schon. Also ich meine, Klay Thompson hat ja auch kürzlich gesagt, dass er gern lautere Fans gehabt hätte, als sie da gegen die Suns, glaube ich, verloren haben letzte Woche. Und ja, es ist natürlich ein Problem. Es ist ja irgendwie auch so eine, ja, es ist vielleicht auch ein bisschen eine Übersättigung. Einfach, und die Ticketpreise sind teurer geworden. Es gibt viele Teams, die nicht gewinnen wollen. Das hat, glaube ich, auch nochmal so ein, ja, irgendwie so einen Einfluss auf die Fanbase, weil ich meine, was bringt es mir, in eine Halle zu gehen, wenn ich keinen, was bringt es mir, ein Spiel anzuschauen, das keinen Wettkampfwert hat? Wirklich, also, weißt du?
Ja, klar. Also, das, wenn es da irgendwie 6, 7, 8, in einigen Saisons auch mehr Teams gibt, bei denen halt irgendwie so dieser eigentlich zentrale Gedanke des Sports irgendwie abhanden kommt, warum sollte man sich da dann noch die Tickets kaufen? Also ja. Ich finde es seit Jahren beeindruckend, dass beispielsweise in Orlando es Season-Ticket-Holder überhaupt noch gibt, weil es ist nicht ganz so leicht, das zu rechtfertigen. Und natürlich sind die Tickets da auch nicht so teuer wie jetzt in Orten, wo guter Basketball gespielt wird. Trotzdem ist es halt ja schon schwierig. Und dann gehst du natürlich auch nicht dahin und machst dann die ganze Zeit Stimmung, so die Orlando Magic Ultras, die natürlich überall sind, sondern
genau.
Schön, das Pyro sind dann halt Leute, die so. Da, also häufig Leute, die da dann halt einfach auf dem Event sind, sich ein bisschen von T-Shirt Guns beschießen lassen und halt ein bisschen tanzen, wenn die Kamera auf sie hält. Das ist halt einfach, das ist dann halt auch so eine Fake-Fan-Atmosphäre, die man jetzt auch nicht unbedingt haben will. Aber die NBA hat da, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen das Problem, dass es halt einfach nicht so ein klassisches Fan-Erlebnis gibt, wie das jetzt dann in Sportarten, wie beispielsweise beim Fußball in Europa ist, oder auch in den USA an Colleges, wo aber auch andauernd über die Stränge geschlagen wird, was die persönlichen Beleidigungen
angeht. Ja, klar. Es wäre mal interessant zu wissen, warum das in der NBA so ist. Ich weiß nicht, wenn ich drüber nachdenke, komme ich dann schon öfter mal eben, wie gesagt, einerseits natürlich auf diese Tanking-Geschichten, einfach, dass es Teams gibt, die nicht gewinnen wollen, aber es gibt natürlich auch genügend Teams, die gewinnen wollen, bei denen es jetzt nicht zwingend immer voll ist. Und andererseits halt komme ich auf die Masse an Spielen. Also,
ja, es sind definitiv zu viele Spiele.
Und das einzelne Spiel verliert halt extrem an Wert. Und ich meine, ich merke es jetzt bei mir selber gerade. Ich habe gerade irgendwie, also ich habe es auch eingangs schon gesagt, so gerade so ein bisschen saure Gurkenzeit, so einen Monat vor Playoff-Beginn. Und für mich ist gerade so ein bisschen wie so eine Postvöllerei-Situation irgendwie. Weißt du, so wahnsinnig viel schon gesehen. Und irgendwie jetzt gerade denke ich mir so, pff, also so gern ich diesen Sport mag, aber gerade denke ich mir irgendwie, reicht es mir gerade auch. Und ich bin froh, wenn die Playoffs beginnen.
Ja, ich meine, in den USA ist ja jetzt auch, gerade richtet sich der Fokus halt komplett auf College. Und dann merkst du halt auch schon, dass so der Spielplan auch so ein bisschen anders gestaltet ist, so abgesehen jetzt von diese Woche Warriors Rockets, was ein geiles Spiel war, und Warriors OKC, was in der kommenden Nacht ist, sind halt dann auch nicht mehr so wahnsinnig viele Marquee-Matchups, weil man halt weiß, okay, jetzt schauen die Leute erstmal, was Zion und Kollegen machen. Und wir melden uns dann Mitte April wieder. Also es ist halt momentan schon so ein bisschen so, bald ist Urlaub.
Und das ist aber auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen so ein Ding. Wir haben jetzt, also im Prinzip gibt es so die ersten Saisonwochen, so alle, also langer Sommer gewesen, Free Agency, viel passiert, wir sind alle irgendwie heiß auf die neuen Teams und was so, wer sich wie zusammengestellt hat und wie das wo funktioniert. Und dann hast du die NFL, die Wochenenden dominiert. Das heißt, du hast gerade diese Sonntagsspiele, die ja eigentlich immer so ein großes Ding sein sollten, die sind ja ewig lang, sind es ja wirklich Spiele, die du jetzt nicht zwingend sehen musst.
Ja, die dann, sind immer bis zur Jahreswende. Und dann gibt es immer noch mal ein paar Termine, wo man den NFL-Playoffs halt aus dem Weg geht.
Ja.
Und dann wird es irgendwann gut.
dann wird es irgendwann gut und dann kommt aber schon wieder College.
Ja.
Also das heißt, du hast dann irgendwie, weiß ich, eine Zeitspanne von knapp 2 Monaten, nicht mal, in der es irgendwie relevant ist und, also was heißt relevant ist, aber in der du halt irgendwie auch diese Marquee-Matchups irgendwie pushen kannst, willst und ist eigentlich, ja, es ist irgendwie eine schwierige Situation und dann, da geht natürlich dann auch ein bisschen Euphorie verloren dann so in der breiten Masse. Dann aber gut, also da müsste schon, ich meine, der Liga geht es trotzdem bleiben, wir brauchen jetzt nicht so tun, als ging es der Liga schlecht. Andererseits muss man sich natürlich überlegen, haben wir auch schon öfter als Thema gehabt, ob jetzt halt die Stories wichtiger sind oder ob halt das Sportliche wichtiger ist. Und bei der NBA habe ich manchmal also, so...
Während der Regular Season ist die Social-Media-Interaktion wesentlich stärker als die Fan-Interaktion in der Halle, ja. So im Durchschnitt.
Und ja, eben. Und
also wenn man modern sein will, und die NBA tut das ja auch durchaus, kann man natürlich wunderbar damit angeben, dass halt die NBA als Liga grundsätzlich irgendwie mehr Follower hat als die ganzen anderen großen US-Ligen zusammen, was ja schon auch also sicherlich wertvoll ist, aber ja. Es ist trotzdem, bis die Playoffs dann irgendwann anfangen, einfach eine ganz andere Geschichte als jetzt beispielsweise in der NFL, wo auch einige Teams halt für den Arsch sind und wo trotzdem irgendwie jedes Spiel halt ein Event ist.
Mhm. Also diese lange Regular Season entwertet halt einfach so ein bisschen. Ja, voll. Also es ist so ein bisschen, ich finde da mit Followern und Engagement sozusagen ist halt so ein
Sekundär. Wie Uli Hoeneß immer sagt, das sind ja eh keine echten Menschen.
Eben, genau. Das sind ja nur Zahlen auf dem Bildschirm.
Eben.
Aber es ist für dich schon so ein bisschen so ein Sekundärwert irgendwie. Also weißt du, also das Sportliche sollte theoretisch, also sagen wir mal, sollte aus meiner Perspektive im Vordergrund stehen, weil halt deswegen irgendwie ging es so, wobei vielleicht ist es auch gar nicht mehr so. Vielleicht war das, also ist oder nicht mehr in der Masse so. Vielleicht gibt es halt echt viele, die halt so dieses Ganze außenrum, die der Sport gar nicht so wahnsinnig, also so am Rande tatsächlich interessiert, aber diese ganzen Stories, also dieses Drama oder diese coolen Dudes oder was auch immer, weißt du, ich meine? Keine Ahnung.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und ich glaube auch, dass es wirklich gerade während der Regular Season auch durchaus Argumente dafür gibt, weil Stories und irgendwie Drama produziert halt keine Liga so gut wie die NBA. Ja. Und ja, man ist den Spielern ja auch gefühlt wesentlich näher als jetzt beispielsweise in der NFL, wo es natürlich auch ein paar bunte Vögel gibt, aber wo halt, also in der NFL ist halt auch so vom Salary Cap her das System einfach so, dass die Spieler nicht wahnsinnig, also die können sich gar nicht so aufführen, wie das jetzt NBA-Spieler tun, und dadurch entstehen halt auch einfach weniger Geschichten, und da hat halt ein Kader irgendwie, ist halt 50 Mann stark, und das ist halt in der NBA alles so ein bisschen anders, und dadurch sind halt die einzelnen Leute irgendwie gefühlt wichtiger und stehen auch mehr im Fokus, und man interessiert sich dann teilweise ein bisschen mehr so für die Storyline als für die Spieler an sich.
Auf jeden Fall. Realistisch gesehen wird sich daran, glaube ich, auch nichts ändern, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Liga auf einmal sagt, komm, ab jetzt nur noch 40 Spiele.
Nee, das würde nicht passieren. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es lösen soll. Und ich glaube auch nicht, dass die NBA da jetzt irgendwie alle Probleme lösen muss, weil also das Wachstum grundsätzlich ist da. Also dieses Jahr sind halt die Einschaltquoten ein bisschen runtergegangen zwar, aber insgesamt steht die Liga, glaube ich, auf recht soliden Beinen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, der Cashflow stimmt, und das gefällt nicht jedem, das gefällt jetzt auch nicht zwingend mir, aber es ist halt trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, für viele vielleicht sogar der wichtigste Aspekt. Von daher können wir uns jetzt auch amüsanteren Themen widmen und uns unsere Over-Unders anschauen, oder?
Ja, ist aber gut, dass wir zum zweiten Mal in Folge in eine absolute Meta-Diskussion abdriften. Ja, aber finde ich echt nicht schlecht.
Ja, finde ich auch so. Zwischendurch, wie gesagt, sportlich ist gerade eh nicht so spannend. Von daher passt es ganz gut.
Ja, wobei, wie gesagt, also, Rockets-Warriors für mich wirklich ein bisschen Playoff-Atmosphäre hatte. Also das war wirklich ein geiles Spiel.
Genau, es gibt dann schon so, deswegen ärgert es mich auch immer noch mal ganz kurz, wenn es da mal so ein Matchup gibt und dann wieder irgendwelche Spieler geschont werden. Also weißt du, das gab es ja auch immer so dieses Ding, du hast irgendwie 82 Spiele, hast pro Saison vielleicht 10 Spiele, wo du sagst, okay, jetzt wird's interessant, und dann, ja, mein Kollege hat in letzter Zeit schon relativ viel gespielt, gell, Training war auch anstrengend, der sitzt jetzt nochmal, der setzt aus.
Ja, wir müssen seine Ladung ein bisschen managen.
Ja, genau, seine Ladung managen. Dann denke ich mir immer so, Alter, man, dann setzt ihn halt eine Woche später oder einen Tag später gegen, weiß ich nicht, gegen die Suns aus oder was auch immer. Ja, aber nee, stimmt. Also es ist ja nicht alles schlecht, es ist vieles gut, und es gibt auch immer noch ziemlich viele gute Spiele.
Gut, legen wir los.
Legen wir los mit unseren Overs und Anders, Overn, Andern, Über, Unters. Können auch Schafkopfen. Western Conference. Western Conference würde ich sagen, starten wir. Wir starten in der Northwest Division. Wir gehen einfach mal so Team für Team durch, würde ich sagen, oder?
Machen wir das so.
Und die Oklahoma City Thunder vor der Saison dachten die Kollegen in Vegas, sie würden so 49,5 Siege erringen können. Ole Freaks dachte, sie könnten durchaus mehr erringen. Max Marbeiter dachte auch, sie könnten durchaus mehr erringen. Jetzt sind sie momentan bei 42,27. Haben wir noch recht am Ende? Also ich meine, es sind jetzt noch 13 Spiele, die sie haben.
Mhm.
Wird eng, ne?
Ja, also sie haben den viertschwersten Schedule, der noch offen ist. Und die letzte Zeit, also gerade nachdem Paul George jetzt ein bisschen Probleme mit der Schulter hatte, waren sie jetzt auch nicht mehr unbedingt das allerüberzeugendste Team. Mhm. Deswegen, also ich glaube, das wird eng, aber ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass sie es definitiv nicht schaffen. Also ich meine, die Chance ist schon da. Und also gerade so 5 Spiele sind für mich eigentlich Pflicht, dass sie die gewinnen. Halt gegen Dallas, Memphis, die Lakers, die Timberwolves und die Heat. Also gut, Heat sind jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen stärker geworden. Trotzdem, ja, sollte OKC das eigentlich machen. Und dann, ja, es stehen halt noch ein paar richtige Top-Spiele aus. Also Milwaukee, zweimal die Raptors, jetzt gegen die Warriors kommende Nacht. Also schwer. Ich würde jetzt mal sagen, dass sie wahrscheinlich bei 48 oder 49 landen am Ende. Also, und damit halt knapp drunter. Aber schauen wir mal.
Ja, ich sag jetzt einfach, also trotz des durchaus noch schweren Spielplans, sage ich, dass sie bei 50 landen. Bei 50. Ich habe einfach weiterhin Vertrauen in Westbrook, Dennis Schröder. Playoff P muss sich ja auch langsam einspielen.
Das stimmt.
Von daher,
du hast Vertrauen. Durch.
Die Jazz?
Aber sagen wir mal so, die Division gewinnen sie eher nicht.
Ja gut, aber da sind ja auch die Nuggets.
Eben.
Ja. Ja, die Nuggets. Ja. Sollen wir den Nuggets gleich weitermachen, weil...
Ja, warum nicht?
Da liegen wir noch im Rennen. Aber nur, wenn die Nuggets die Division nicht gewinnen, weil Vegas hatte gesagt 45,5. Wir hatten beide gesagt weniger. Sie sind bei 45.
Da liegen wir nicht mehr im Rennen, wenn sie noch ein Spiel gewinnen.
Ich sage ja, noch liegen wir im Rennen. Noch.
Ja, okay.
Aber es müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass wir es noch irgendwie gewinnen. Ich finde irgendwie, da kann man uns keinen Vorwurf machen. Also es gibt echt, also es werden noch Momente kommen, in denen ihr euch wahrscheinlich fragen werdet, ob ihr diesen Podcast, zumindest solltet ihr irgendwelche Expertise erwarten, ob ihr diesen Podcast nochmal zuhören werdet oder solltet. Aber ich finde bei den Nuggets, ich fand jetzt so, ich weiß, sie haben, glaube ich, auch gesagt, dass es so um die 45 gehen könnte. Mhm. Aber dass da jetzt viel mehr passiert, war jetzt nicht so zu erwarten. Oder hätten wir irgendwie Jokic und Kollegen mehr zutrauen müssen?
Also ich glaube, das, was halt bei uns beiden so ein bisschen die Denke war im Sommer, war ja, dass man offensiv wieder eine starke Saison erwarten könnte und defensiv halt einfach ziemlich große Fragezeichen da sind. Und
ja.
Defensiv haben sie halt die Saison über absolut überrascht. Ich denke... Ich habe immer noch absolut Zweifel, dass das in den Playoffs genauso laufen wird, weshalb ich auch von den Nuggets jetzt als irgendwie Conference-Finals-Team ehrlich gesagt null überzeugt bin. Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass sie so weit kommen, aber sie haben es halt hinbekommen, dass sie in der Regular Season wirklich über die weitesten Strecken das hinbekommen haben, einfach sehr solide zu verteidigen. Und halt, also gerade Paul Millsap muss man da, glaube ich, hervorheben, der wirklich eine bärenstarke Saison spielt als Verteidiger, und Jokic, er ist jetzt individuell nicht toll, man kann ihn schon attackieren, aber die Nuggets haben das halt wirklich besser hinbekommen, als ich gedacht hätte, ihn in ein System zu integrieren, in dem man das einfach nutzt, dass das ein Riesentyp ist, der halt klug ist und der halt dann nicht irgendwie so den Anthony Davis oder Giannis machen muss, der halt athletisch ist und alle Lücken stopft und so, sondern halt einfach der ein bisschen absinken kann, der halt einfach versucht, die Arme hochzuheben und so ein bisschen dagegen zu halten, wenn ihn Leute aufposten. Aber ja, das haut einfach besser hin, als ich dachte. Dazu ist dieser Kader halt unfassbar tief. Also auch wenn sie die gesamte Saison über immer wieder Verletzungsprobleme haben, irgendwer poppt dann immer. Malik Beasley hat sich mehr entwickelt, als ich vor der Saison erwartet hätte. Und von daher, ja, die Nuggets sind halt wirklich einfach eine positive Überraschung in der Regular Season.
Fand ich auch. Also auch eins, hab ich auch öfter gesagt, eins der Teams, bei denen es irgendwie mir auch am meisten Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Ganz kurz noch zu Jokic. Hast du die Umfrage von Kevin O'Connor zu einem möglichen Spitznamen für Jokic gesehen?
Nee.
Weltklasse. Ich möchte das ganz kurz hier anbringen, weil ich es wirklich geil fand. Also er hat vier zur Auswahl gestellt. Einmal Big Honey.
Okay.
Dann Joker, okay. War jetzt nicht dann.
Joker, ich weigere mich, den so zu nennen, weil das einfach nur faul ist und null zu ihm passt.
Ja, und es gibt halt auch den anderen Serben, der diesen Namen ganz gut besetzt.
Ja.
Der mit dem Basketball jetzt nichts zu tun hat, aber der durchaus solide Tennis spielen kann. Snail Mail gab es noch. Und dann mein absoluter Favorit. Und ich freue mich jetzt schon, dass ich es wieder vorlesen darf. Oder was heißt wieder, dass ich es vorlesen darf? His Groundness.
der ist tatsächlich den ziemlich geil.
Den finde ich so Weltklasse. Ja, anscheinend aber, so was ich so gelesen habe, Big Honey war der Favorit vieler. Also,
okay. Ja, ich meine, ist auch nicht schlecht.
Finde ich auch gut.
Mein Gedanke ist irgendwie immer, wenn ich ihn spielen sehe, Drunken Master. Also einfach, weil es so ein bisschen halt wie er spielt, das hat immer so ein bisschen was von Torkeln. Und auch dieser Game Winner, den er jetzt gegen die Mavs rausgehauen hat.
Ja.
Er ist da letztendlich da zu diesem Wurf hingetorkelt und danach sah er sofort so aus, als würde er sich fragen, so, wo sind meine Zigaretten? Auch das ganze Spiel war komplett platt gewirkt und so. Von daher, Drunken Masters ist auch noch so eine Idee bei ihm. Aber ja, um's abzuschließen, die Nuggets auf jeden Fall sehr starke Saison. Mal sehen, wie es in den Playoffs läuft, aber die Regular Season haben sie gerockt oder rocken sie immer noch?
Ja. Nee, bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Jazz?
Jazz wird einerseits, ja, ich meine, sie bräuchten jetzt noch genau 10 Siege. Sie haben den leichtesten Restspielplan. Wir haben beide gesagt, sie sind over am Ende. Also aktuell stehen sie bei 39, 29. Ja. Ich glaube, sie schaffen es.
48,5 war das, also die Ansage quasi.
Ja.
Du glaubst, sie schaffen es?
Ja, ich glaube, die schaffen es noch.
Du hast so einen unerschütterlichen Glauben in Utah Jazz, ne?
Irgendwie. Ja, das, also ich stelle das auch immer wieder fest. Irgendwie Teams, die halt extrem gut verteidigen können und irgendwie eine Identität haben, haben bei mir immer ein Stein im Brett. Und da gehören die Jazz halt dazu. Also vielleicht bin ich da auch immer noch so ein kleines bisschen geprägt von dieser Playoff-Serie gegen OKC, wo Playoff P auf Playoff Joe Ingles getroffen ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwie da ein falsches Vertrauen ist, aber andererseits, auch wenn der Saisonstart nicht gut war, in den meisten Spielen, wenn ich sie sehe, denke ich schon, das ist halt einfach irgendwie ein gut funktionierendes, clever spielendes Team, das einfach jetzt nicht die Upside hat, um jetzt irgendwie gegen ein Team wie Golden State oder auch Houston, glaube ich, eine Playoff-Serie zu gewinnen, aber was irgendwie, ja, eigentlich fast alle anderen Teams im Westen schon vor richtig Probleme stellen können.
Ja, also unangenehm sind sie auf jeden Fall. Sind sie auf jeden Fall. Also, ob sie jetzt halt wirklich noch 10 Spiele gewinnen?
Leicht ist der Spielplan, wie gesagt. Leicht ist der Spielplan, der noch da ist.
Ja, gut, dann. Aber die Jazz, finde ich, sind auch so ein Team, die dann auch mal so eine kleine Stinkbombe zünden können gegen so ein Team.
Ja, das ist also absolut richtig. Also das haben sie relativ häufig hinbekommen.
Ja, von daher, ja, ich geh aber mal gegen dich. Ich sag, sie schaffen es trotzdem nicht.
Okay. Ich führe diese Liste jetzt mal weiter.
Ja, genau.
Wir werden es rausfinden.
Dann, ich glaube, die Wolves, da können wir relativ, also,
ja. Also dir kann man da auf jeden Fall schon mal einen falsch eintragen.
Meinst du?
Ja, meine ich schon.
Ich meine, es ist noch möglich.
Ja.
Mit einem 13-0 am Ende könnten sie 45 Siege haben. 44,5 war es, also.
meinst du, dass das hinhauen wird?
Nein. Okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was mich. Das ist so ein Ding, da denke ich jetzt zurück und frage mich, was ich mir genau gedacht habe. Also jetzt nicht mal jetzt so auf die lustige Art, sondern einfach wirklich, also wirklich ernsthaft, was ich mir gedacht habe. Also warum? Also da, als wir dieses Ding besprochen haben. Ne, Moment.
Das war ja noch, bevor wir wussten, was Jimmy Butler so veranstalten würde. Muss man ja genau. Als Kontext dazu sehen. Das war ja noch nicht absehbar. Auch, dass das mit reingehen würde in die Saison, dieses ganze Thema, war da auch noch nicht absehbar.
Ja, genau. Gut, damit bin ich natürlich von allem frei zu sprechen.
Da warst du ein bisschen einfach.
Ich hatte einfach Pech und so wie Tom Thibodeau auch. Und keiner konnte kommen sehen, was da kam.
Ja, außer ich halt, ne? Weil ich
außer gesagt, du, weil du warst drunter. Ja, stimmt. Nur die echten Experten. Deswegen hast ja auch du das Buch geschrieben und nicht ich.
Ist das der Grund?
Es gibt noch mehrere, das war jetzt aber in dem Fall, also in diesem Kontext der naheliegendste für mich. Deswegen.
Okay.
ja, die Wolves, also du hast drunter gesagt, ich habe drüber gesagt, ja, du wirst am Ende der Saison da auf jeden Fall recht behalten. Es sei denn, Derrick Rose zündet nochmal den dritten Turbo dieses Jahr, aber...
Hast du zufällig gesehen, was für eine Erfolgsquote Derrick Rose über seine letzten Spiele in Sachen Dreier hat, nachdem das ja Anfang der Saison so eine Riesen-Story war, wie gut er jetzt mittlerweile als Schütze ist?
Ja, es ist schon ein paar Tage her, dass ich was gesehen habe, aber waren es da nicht irgendwie so 13% oder sowas?
Ja, er hatte irgendwie über einen gewissen Stretch irgendwie so, was war das, 3 von 35 oder so getroffen. Moment, ich guckte das mal kurz nach, was Derrick Rose so an Totals über seine letzten 15 Spiele rauskam.
Ja, genau. Also es war sehr, sehr wenig. Also ja, da musste ich auch kurz schlucken. Andererseits, wenn man seinen Wurf weiterhin sieht, er ist halt immer noch nicht, er wirkt halt immer noch nicht im Rhythmus quasi. Oder er wirkt immer noch nicht fließend und so, dass er dauerhaft funktionieren kann. Ist natürlich auch jetzt leichter herzureden, nachdem es so bergab ging, aber...
Mein Internet kämpft gerade ein bisschen mit mir, aber ich hab's ja, gleich.
Okay. Du behältst die Oberhand am Ende.
Ja, ich glaube schon. So, Derrick Rose über die letzten 15 Spiele 1 von 23 Dreier. 4,3%.
Okay.
Über seine letzten 20 Spiele 8 von 45, 17,8%.
Immerhin.
Damn.
Ja.
Also, ja, ist ein bisschen bergab gegangen.
Bisschen. Aber, ja.
Aber hey, über die Saison immer noch 37%. Also ich glaube, am Ende kann man auf jeden Fall argumentieren, ganz klar, Sixth Man of the Year, Most Improved, gibt ihm alle Awards, er hat sie alle verdient.
Eventuell sogar MVP. Egal, ja, nein.
Das hast du jetzt gesagt.
Blazers, 42,5. Wir beide drüber, sie sind bei 42. Ich würde sagen, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
Ja, haut hin.
Haut hin, ne? Wie gesagt, wir haben ja, wann waren die Pistons, die Blazers dran? Vor 2 Wochen? 3 Wochen?
Mhm.
Da haben wir es schon ein bisschen ausführlicher diskutiert, dass wir halt sehr gespannt sind, wie sich das in den Playoffs geben wird, gerade wie es mit Nurkic aussehen wird, wie, ob es nochmal so ein Team geben wird, das sowohl Lillard als auch McCollum so an die Kette nehmen kann, dass außenrum nicht viel passiert. Du hast gesagt, du vertraust ihnen nicht so viel. Ich habe gesagt, ich vertraue ihnen vielleicht ein bisschen mehr. Ich bin weiterhin gespannt. Also sie sind weiterhin ein Team, das ich einfach irgendwie schon lange sehr, sehr gern mag. Ich mag Lillard sehr, sehr gern. Deswegen hoffe ich, dass da, also ja, dass da ein bisschen was geht. Also aber auch mal schauen, was passiert. Einfach weiter Pacific Division, weil sonst nicht, dass wir übermorgen noch da sitzen.
Ja.
Gut. Die Warriors. Tja, Herr Freaks. 62.
Da habe ich jetzt meine Expertise mal sowas von versteckt.
62,5. Du drüber, ich drunter. Bei 46,22 sind sie. Also.
Wird nichts mehr.
Das wird nichts mehr. I win. Einmal. es war. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so vorhersehbar war. Also. Es ist ja auch ziemlich viel Raten ins Blaue hinein, aber irgendwie die Boogie-Problematik, dass sie so groß werden würde, haben wir auch letzte Woche drüber geredet. Warriors waren letzte Woche ein bisschen ausführlicher dran. Ich hätte auch, also dass sie jetzt irgendwie jetzt noch keine 50 haben, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Also, aber mein Gott, da wurde ja auch oft genug gesagt, im Endeffekt ist es bei ihnen ja auch fast egal, in Anführungszeichen, was bis zu den Playoffs passiert, solange sich niemand ernsthaft verletzt und ausfällt.
Ja, genau. Und also diese Mentalität ist bei ihnen vielleicht dieses Jahr sogar noch ein kleines bisschen stärker als letztes Jahr. Und ich hatte halt eigentlich eher damit gerechnet, dass dadurch, dass Boogie mit reingekommen ist und auch sich ansonsten ein kleines bisschen was verändert hat, dass vielleicht so diese intrinsische Motivation wieder ein kleines bisschen stärker werden würde. Stattdessen ist halt eher das Gegenteil passiert. Die Bank ist überwiegend ziemlich schlecht. Dazu gibt's halt dieses Durant-Thema. Durant spielt zwar individuell wieder eine absolut überragende Saison, aber wie so seine Zukunft überstrahlt so ein bisschen alles andere. Und ja, Draymond sieht Stand jetzt so aus, als würde er sich eher relativ schnell zurückentwickeln. Also ich meine im Sinne von, als würde er körperlich einfach langsam abbauen. Und ja, da kommt dann halt erstmal eine relativ unmotivierte und miese Regular Season zustande, wo das ist jetzt auch nicht das erste Mal, aber wo man dann so langsam wieder so ein kleines bisschen ins Überlegen kommt, ist der Schalter dann wirklich noch so da, dass sie dann in den Playoffs wieder alles zermalmen können, oder sind sie vielleicht ein kleines bisschen verletzlicher, als es bisher zu erwarten war? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Wobei ja auch zwischen sie machen alles platt und sie sind so verletzlich, dass am Ende wirklich jemand eine ganze Serie gewinnt, ist ja die Marge ist ja, oder der Margin of Error ist ja da ziemlich groß, also da kann ziemlich viel passieren. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass sie nochmal oder was heißt, ich glaube auch nicht, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie nochmal so dominant sind, einfach auch aus, habe ich auch letzte Woche gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie einfach aus sich heraus einfach durch, ja, Alterserscheinungen, Anführungszeichen, durch die Zeit, die sie zusammen sind, auch dann durch diese Durant-Geschichte, die vielleicht auch so ein bisschen den Spaß nimmt teilweise, weiß nicht, das ist auch wieder Spekulation, aber dass sie da einfach so selber ein bisschen schwächer sind, aber dass sie halt trotzdem noch so stark sind, dass sie am Ende in einer 7-Spiele-Serie halt schwer zu schlagen sein werden. Und ja, keine Ahnung, ist vielleicht auch einfach eine Saison im Zeichen des Load-Management. Also Kawhi wäre stolz drauf. Von daher, ja, mal schauen. Überraschend finde ich da schon die Clippers. Also 37 war es, wir haben zwar beide gesagt over, aber dass sie jetzt, also wir wussten ja nicht, wie die Saison verlaufen würde. Also dass sie dann ihren theoretisch besten Spieler wegtraden würden, dass das Roster so umgebaut werden würde, dass man dann teilweise sogar den Eindruck gewinnen könnte, dass es jetzt eher Richtung, gut, das war es jetzt für uns, wir schauen jetzt, dass unsere Draft-Position am Ende so gut wie möglich sein wird, gehen könnte, war nicht zu erwarten, und trotzdem stehen sie jetzt bei 40-30, also sind schon fix drüber. Positive Überraschung auf jeden Fall, und Doc Rivers scheint da einen sehr, sehr guten Job zu machen.
Ja, also ich glaube, man kann ihn tatsächlich dieses Jahr auch ins Coach of the Year-Rennen aufnehmen. Und also, wie gesagt, ich hatte das ja auch gedacht, dass das nach diesem Harris-Trade vielleicht nicht mehr unbedingt Prio Nummer 1 sein würde, dass man da noch die Playoffs erreicht. Aber ja, also, das ist beim Team so definitiv nicht angekommen, sondern die Clippers spielen halt nach wie vor irgendwie einfach so ihren eigenen, finde ich auch relativ einzigartigen Basketball. Also ich schaue ihn auch gerne zu, weil einfach, also in der Starting Five stehen schon einige gute Leute, aber es kommen halt auch von der Bank dann immer weitere nach, die dann irgendwie nochmal so ein ganz anderes Element reinbringen. Also gerade Lou Williams und Montrezl Harrell. Das ist einfach so ein extrem tiefes Team, gegen das man sich halt eigentlich keine Auszeiten nehmen kann. Also da ist jetzt nicht der eine alles überragende Superstar oder so, sondern es sind halt einfach irgendwie so, es ist eine Ansammlung von 10, 11 Leuten, die einfach alle wirklich gut Basketball spielen können. Und auch jetzt von den letzten 10 Spielen haben sie auch wieder 7 gewonnen, sehen ziemlich motiviert für die Playoffs aus. Also ich glaube, gerade Patrick Beverley hat es auch sehr persönlich genommen von Anfang an, dass halt so viel über die Lakers immer geredet wurde. Er hat ja auch schon vor der Saison gesagt, so das beste Team in LA sind aber wir. Dazu wurde er ein bisschen belächelt, aber hat absolut recht behalten. Und wie er sich dann neulich gefeiert hat im Staples Center, als sie die Lakers geschlagen haben, als es bei den Lakers noch nicht ganz absehbar war, dass es alles für die Cuts sein würde. Das hatte schon irgendwie was. Also das wird für mich, glaube ich, so das Bild sein, was hängen bleibt von dieser Clippers-Saison.
Ja, ist auch schön, ein Team zu sehen, bei dem das Sportliche halt so im Vordergrund steht, ne?
Ja.
Also wo halt
ein Team... Zumindest Stand jetzt. Also ich meine, es gibt ja diese Luftschlösser bei denen auch. Also es gibt ja auch die ganze Zeit so, kommt jetzt Kawhi im Sommer, aber
sie liefern
auch sportlich wirklich Argumente dafür.
Auf jeden Fall, und halt auch über eine Saison gesehen, also über die komplette Saison, einfach ein Team, dem man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu, bei dem man sagt, okay, es ist interessant, und die haben, also ihnen fehlt halt so ein bisschen diese Star-Power, aber das trotzdem halt über eine Saison halt versucht, seine Leistung zu halten und so und halt alles rauszuholen sozusagen.
Und diese Trades gefallen mir immer besser, die sie gemacht haben. Also dass sie gerade Landry Shamet, finde ich halt, der hat so ein bisschen was von J.J. Redick, finde ich. Also einfach als Shooter, immer wenn der einen ansatzweise offenen Dreier bekommt, bin ich mir absolut sicher, dass der reingehen wird, was halt bei einem Rookie irgendwie echt schon, ja, sehr wertvoll ist. Also ich glaube, da haben sie einen richtigen Stil gelandet, dass sie den in diesem Harris-Trade bekommen haben und dafür Beverly auch nicht abgeben mussten, den die Sixers übrigens unglaublich gut gebrauchen könnten. und auch, also dieser Trade mit den Lakers, dass sie Muscala abgegeben haben und dafür den auslaufenden und mittlerweile schon entlassenen Beasley plus Ivica Zubac bekommen haben, das fasziniert mich nach wie vor, wie das passieren konnte. Also was die Lakers da geritten hat.
Ja, das scheinen ja die Clippers selbst auch noch nicht zu wissen. Ne? Die sagen ja auch so, sie können es immer noch nicht fassen, irgendwie, dass es ja so funktioniert hat. Ja, irgendwie manchmal, weiß ich nicht, musst du irgendwie Glück haben. Ich finde es auch bei den Clippers ganz interessant, also so wie manche Coaches einfach so ein wahnsinnig gutes Händchen haben für so Underdog-Teams. Also Doc Rivers war ja früher schon mal der Fall und jetzt halt wieder. Und er hatte so ein bisschen, es war ein bisschen schwieriger in der Zeit, in der jetzt Chris Paul noch da war, in der Blake Griffin noch da war, die Andre Jordan, wo man eigentlich den Clippers mehr zugetraut hatte. Da wurde er immer so ein bisschen in Frage gestellt, ob er da also nach einer gewissen Zeit, nicht am Anfang, aber als er, hat man ja seine Methoden ein bisschen in Frage gestellt, ob er das Team irgendwie richtig einstellt. Und jetzt hat er irgendwie wieder so seine Situation gefunden. Und in Boston ist es ja momentan zumindest ähnlich, dass halt Brad Stevens extrem gut funktioniert hat, als sie ja noch Underdog waren und momentan alle noch so ein bisschen nach dem richtigen Weg suchen, und ich will damit jetzt nicht sagen, dass er den nicht noch finden wird, aber ich finde es ganz interessant, also dass halt dass es Coaches gibt, die halt mit manchen Dingen vielleicht sogar ein bisschen besser zurechtkommen. Also es ist jetzt irgendwie auch normal, aber trotzdem finde ich es interessant, es halt bei Rivers jetzt so zu sehen, wie bei den Clippers.
Ja, also je größer die Egos und Namen im Team werden, desto mehr kommt halt, glaube ich, immer noch so ein bisschen Persönlichkeitsmanagement dazu, was die Rolle vom Coach angeht. Und deswegen finde ich Steve Kerr auch seit Jahren perfekt für die Warriors. Ich glaube nicht, dass Steve Kerr der allergrößte Taktikfuchs der NBA ist, aber der ist halt einfach unglaublich gut darin, so eine Atmosphäre und Kultur irgendwie zu etablieren und halt einfach mit Menschen umzugehen. Und das ist halt was, glaube ich, bei Brad Stevens diese Saison wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr hinzugekommen ist als vorher, dass er halt darauf achten muss. Und das ist dann halt einfach eine schwierige Situation. Und bei Rivers, ich meine, der hatte ja auch schon mit Stars zu tun, aber der hatte auch am Anfang, als KG und Ray Allen nach Boston kamen, halt sehr, eigentlich ja, das Glück oder sagen wir den Vorteil, dass das halt Stars waren, die alle schon ein bisschen älter waren und die wussten, okay, wir haben es auf eigene Faust nicht geschafft und jetzt wollen wir das halt irgendwie im Team schaffen, und KG war wahrscheinlich der wichtigste Leader, den sie da hatten, und einfach jemand, der sich um diese Kultur quasi selbst gekümmert hat. Also da musste jetzt nicht Rivers irgendwie sagen, wie sorge ich jetzt dafür, dass der zufrieden ist oder so, weil das einfach die Spieler sehr selbst reguliert haben. Und das war bei diesem Lob City Team, nach allem, was man so hört, halt absolut nicht der Fall.
Ja, ja, da kam ja auch immer wieder nach draußen, was es da irgendwie für interne Probleme gibt.
Ja.
Der mag den nicht, der neidet dem das und so. Und bei Stevens, ich meine, es ist ja seine erste richtige Saison in dieser Situation. Also das ist ja überhaupt nicht gesagt, dass er sich damit noch, dass er sich das nicht noch aneignet. Also das kann ja gut passieren.
Das würde ich damit auch gar nicht sagen.
Genau.
Das ist halt erste Saison in so einer Favoritenrolle.
Ja, genau. Und bei Kerr, wobei ich finde bei Kerr schon, also dass das manchmal so ein bisschen zu kurz kommt. Also ich meine, Mark Jackson hat ja damals so ein bisschen den Warriors das Verteidigen so ein bisschen beigebracht, aber dass Kerr da schon auch mal das Spielmaterial offensiv so genutzt hat, dass sie so spielen, wie sie spielen. Also er hat da schon nochmal irgendwie ein neues System irgendwie reingebracht und die Warriors-Art Basketball zu spielen, hat er schon so ein bisschen mitgebracht, fand ich damals, wenn ich jetzt so zurückdenke.
Ja, wobei das, glaube ich, zu einem großen Teil auch ist, dass er, wenn Assistant Coaches von ihm eine gute Idee haben, dass er halt sagt, okay, klar, das machen wir.
Ja.
Während Jackson, glaube ich, eher so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen hatte, und Jackson hat halt, ist jetzt nicht unbedingt der vorwärtsdenkende Typ. Und hat sich halt auch einfach gedacht, ich habe hier jetzt ich habe zwei Shooter, um die man das Ganze aufbauen muss. Und da lässt man jetzt halt, also man stellt die in den Fokus. Und ich meine, er hatte dann auch ein bisschen Glück, dass damals dann David Lee sich verletzt hat, der eigentlich so der etablierte Power Forward war, und dadurch halt Draymond Green reingespült wurde und man halt dann ganz andere Möglichkeiten auf einmal hatte. Also
ja.
Ich meinte jetzt aber wegen Taktikfuchs auch eher sowas In-Game-Adjustments.
In-Game, okay, ja, okay.
Oder so. Da ist jetzt, glaube ich, Steve Kerr nicht der berühmteste.
Ja.
Aber wie gesagt, bei dem Talent, was die Warriors haben, ist es auch nicht das, was bei dem Coach dann das Wichtigste ist.
Nee, eben, genau. Also er hat da irgendwie für sich die perfekte Situation gefunden. Gehen wir damit weiter, weil sonst, wie gesagt, nächstes Team können wir auch ganz, ganz schnell überspringen, weil da haben wir, glaube ich, bis zum Erbrechen diskutiert in den letzten Wochen, die Lakers. Es ist nochmal interessant zu sehen, einfach 48,5 waren geschätzt. Wir haben beide selbstverständlich gesagt, drüber. Wir sind mittlerweile bei 31,38 angekommen nach dem Knaller vergangene Nacht. Wird nichts mehr. Mit den 48,5 Siegen, es wird auch nichts mehr mit den Playoffs, höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher. Damit geht's weiter zu den Kings. würde ich sagen, oder? Da hast du doch ist doch irgendwas offen
für dich. Also wichtig zu betonen ist nur, dass die Medien schuld sind. Aber ja,
machen wir weiter. Klar, also man selber hat da relativ wenig irgendwie beigetragen. Die Kings, 25
Jahre. Da war der Prophetenarbeiter am Werk.
Ja, krass, ne? Also, übel. 25,5, du warst drunter, ich war drüber. Auch da frage ich mich wieder, was ich mir dabei gedacht hab. Hatte ich jetzt wahnsinnig viel Vertrauen in Fox und Hield? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht war es auch...
Wahrscheinlich. Oder in Vlade.
Oder in Vlade, dass Vlade irgendwie eine Mischung gefunden hat. Oder in Dave Jaeger. Oder in das Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Teilen. Ich weiß es... Manchmal ist vielleicht auch einfach das Bauchgefühl, das einen zu einem der ganz großen Experten macht auf diesem Gebiet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hab schon gewonnen, die Lakers bei 33-35. Die Lakers, die Kings. Schon wieder verkackt. Kurz auf dem Thron gewesen und...
Ja, für mich die positive Überraschung diese Saison. Mhm. Also, die wirklich noch stärker heraussticht als jetzt die Clippers, Nuggets oder einige andere Teams. Also... Es war nicht, für mich wirklich nicht abzusehen, dass die Kings irgendwann an diesen Punkt kommen würden, wo sie einfach mal die Kurve kriegen. Und es sieht so aus, als hätten sie es jetzt hinbekommen, was einerseits halt natürlich daran liegt, dass die Aaron Fox zwischen Jahr 1 und Jahr 2 einen riesengroßen Sprung gemacht hat und wirklich innerhalb kürzester Zeit irgendwie zu einem sehr starken Point Guard geworden ist, der auch so als Anführer einfach funktioniert und um ihn herum einfach auch, also das Team einfach zusammenpasst. Also gerade wenn man sich anschaut, wie viel Shooting da mittlerweile vorhanden ist, wie Bagley auch, also Bagley ist jetzt nicht so gut wie Luka Doncic, glaube ich, aber es ist trotzdem ein super Talent. Und der passt da einfach auch wunderbar rein. Ich bin halt immer noch sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht im Sommer. Also ob sie Willie Cauley-Stein bezahlen oder ob sie halt denken, sie geben die Rolle jetzt dauerhaft dann komplett an Bagley. Wird interessant zu sehen, aber also da wächst auf jeden Fall was zusammen. Also diese ganzen jungen Spieler, die sie da haben, auch Harry Giles zum Beispiel, schaue ich gerne zu. Ich glaube, wenn der fit bleibt, kann aus dem auch ein absolut wertvoller Spieler werden. Von daher, es ist kaum zu glauben, aber man hat seit ewigen Zeiten mal wieder das Gefühl, dass wirklich was entsteht bei den Kings.
Ich glaube, das Entscheidende bei den Kings ist halt auch einfach, dass, wie du sagst, eben so dieses, die Playoffs werden sie jetzt wahrscheinlich verpassen. Also vor ein, zwei Wochen waren sie noch im Rennen. Jetzt mittlerweile sind sie 7 Siege hinter den Clippers, also Kings auf 9, Clippers auf 8.
Aber ja, die Clippers und Spurs sind beide in letzter Zeit so gut, die fallen da nicht mehr raus.
Genau, eben. Und bei den Kings selber läuft es jetzt auch nicht. Also nur 3 der letzten 10 gewonnen, 3 verloren in Folge. Aber das Entscheidende ist, wie du halt sagst, dass sich dieses junge Talent so als Talent auch entpuppt. Also Fox, der den Riesensprung gemacht hat. Bagley, bei dem man ja vorher auch nicht wusste, okay, kann er das irgendwie rüber retten oder dieses Überpowern, was er am College hatte, tut er sich damit in der NBA schwer, aber er kriegt es halt irgendwie immer noch hin. Auch Buddy Hield, der jetzt nochmal einen Sprung gemacht hat, oder Harry Giles dazu. Ich glaube, das ist das Entscheidende bei den Kings und das ist halt, die positive Überraschung in Anführungszeichen oder der positive Effekt der Saison und halt auch, je früher ein junges Team anfängt, Spiele zu gewinnen, desto besser auch. Also einfach, weil sich dann eben nicht so eine Mentalität breit macht, wie sie sich eben bei den Suns breit machen könnte. Weil irgendwie finde ich so ein bisschen, hätte man es vielleicht umgekehrt erwarten können. Also Suns waren mit 29 Siegen in Vegas gebucht. Wir haben beide gesagt drüber.
Was hat uns da eigentlich geritten?
Ich glaube, wir haben uns zu sehr auf Devin Booker verlassen, der gesagt hat, dass die vergangene Saison seine letzte war, die er nicht in den Playoffs verbringen wird. Und ja, wird nichts. Ja,
die Suns sind irgendwie generell ein Team, was von relativ vielen Wahnvorstellungen irgendwie geplagt ist, habe ich das Gefühl. Also Booker hat ja jetzt auch während der Saison dann irgendwie nochmal behauptet, dass er auf keinen Fall zu einem Superteam will, sondern dass er in Phoenix ein Superteam aufmachen will. Viel Glück, Devin, das wird mit Sicherheit hinhauen.
Ich meine, in letzter Zeit lief es ein bisschen besser. Also auch die sind immerhin 5-5 in den letzten 10 Spielen, haben auch das ein oder andere Top-Team geschlagen, klar, wie saure Gurkenzeit und so. Aber ja, was halt so ein. Sie haben jetzt mit Tyler Johnson auch einen Point Guard, halbwegs.
Ja, sowas ähnliches wie ein
Point Guard. Sowas ähnliches, ja eben, aber das gab es ja vorher nicht. Also, ja,
das ist richtig.
Was sowas schon ausmachen kann. Ja, ich meine, ich bin schon, also klar, wir sind wahrscheinlich alle enttäuscht, die Suns sich angeschaut haben vor der Saison. Also vielleicht waren wir da auch echt ein bisschen zu optimistisch. Also ich denke schon, oder zumindest ich war wahrscheinlich wirklich zu optimistisch. Also weil ich vielleicht auch Aitons Rolle als junger Center irgendwie vielleicht ein bisschen zu sehr überschätzt habe, beziehungsweise sein Leistungsvermögen zu sehr überschätzt habe. Also seine Stats sind gut, also braucht man jetzt nicht sagen, aber so als sein Impact aufs Spiel vielleicht. Ja, aber auch finde ich schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, wie es jetzt weitergehen wird, weil ich meine, mit Booker hast du halt durchaus Talent da, weil es natürlich diese Saison für ihn auch nicht so geil gelaufen ist, vielleicht aber auch aufgrund der Umstände, wie gesagt, kein Point Guard an seiner Seite und er sollte selber irgendwie den Point Guard mimen, keine Ahnung, kann die Suns kann ich schwer einschätzen irgendwie.
Ja, also ich glaube, Booker ist definitiv eins der größten Offensivtalente, die in der NBA rumlaufen. Die Frage ist halt, ob das jemals in Phoenix passieren wird, dass da dann irgendwann ein richtig passendes Team um ihn herum entsteht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch gespannt, wie es mit Kelly Oubre weitergeht, der seitdem er zu den Suns getradet ist, eigentlich überwiegend eine ziemlich gute Rolle spielt. Bei dem war es jetzt über die Jahre in Washington auch nicht unbedingt immer abzusehen, ob das ein guter, talentierter, junger Spieler ist oder ob das einer ist, der halt einfach teilweise seine Hot Streaks hat und dann halt auch wieder abtaucht. Bin mal gespannt, wie viel Geld sie ihm im Sommer dann geben werden, aber an sich wäre das vielleicht auch noch jemand, der da in Zukunft dann eine Rolle spielen könnte, während ich glaube, dass sie bei Josh Jackson einfach komplett falsch lagen im Draft und so. Und ja, darüber, dass sie in dem Front Office grundsätzlich relativ grundsätzlich in der gesamten Organisation relativ chaotisch operieren. Dazu hatten wir vor kurzem schon mal die schöne Anekdote mit der Ziegenscheiße. Also das letztendlich überstrahlt das die Suns-Saison, glaube ich, für mich.
Ja, also auf jeden Fall. Also gerade so die Geräusche irgendwie außenrum und auch so diese Entlassung damals von Ryan McDonagh, das war ja kurz vor Saisonstart, oder wie war's? Mhm. Ja, also haben wir damals ja auch diskutiert, dass der Zeitpunkt irgendwie komisch war und dann irgendwie so Interims-GM mit James Jones und ja. Puh. Mal sehen. Ich meine, Josh Jackson war in allen Mock-Drafts hoch. Also ist jeder kannte irgendwie seine Schwäche oder seine große Schwäche der Wurf, aber dass es so schwierig werden würde, haben anscheinend die wenigsten vermutet. Also das, von daher weiß ich gar nicht, ob man da jetzt so einen riesen Vorwurf machen kann.
Darum geht es auch mir gar nicht. Aber es geht nur darum, dass das halt ein wahrscheinlich nicht wahnsinnig guter Pick war. Also ja, das ist halt wichtig bei jemandem, den man an 3 zieht.
Rückblickend gesehen auf jeden Fall. Das stimmt. Also von daher, ja, ganz verschenkt. Sorry. Aber passiert oft. Weiter, Southwest Division. Rockets 54,5. Waren wir beide drüber? Trotz aller Umbrüche im Sommer wird wahrscheinlich jetzt nichts. Also 43-26 sind sie momentan. Also sind zwar das heißeste Team der Liga, muss man gestehen, sind mittlerweile auf Platz 3 im Westen, bei 9-1 in den letzten 10. Also möglich ist es, aber es müsste schon viel passieren, ne, dass sie da noch drüber kommen.
Ja, sie dürften halt nur noch einmal verlieren. Ja. Was sicherlich nicht komplett unmöglich ist, aber was ich doch eher für unwahrscheinlich halte.
Ja, ich auch. Also müsste James Harden, und ich glaube auch, dass vielleicht James Harden dann irgendwann mal, weiß ich nicht, oder dass sie sich überlegen, dass ja demnächst auch diese Playoffs eben anstehen und dann vielleicht, dass es da dann mehr zählt und dass es weniger darum geht, dass der Freaks und der Marbet recht hatten bei ihren Over-Under-Einschätzungen.
Wobei das ja eigentlich auch eine Frechheit ist.
Aber ja, finde ich auch. Man muss halt, da werden halt auch, es ist halt einfach immer ein bisschen traurig zu sehen, wenn Prioritäten an falschen Stellen gesetzt werden.
Aber ja.
Gut. Pelicans, 45,5. Du drüber, ich drunter.
Das tut mir in der Seele weh. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Ja, aber das da finde ich, kann man weder dir einen Vorwurf machen, noch mir ein Kompliment aussprechen, weil der Verlauf war auch überhaupt nicht abzusehen.
Nicht in dem extremen Ausmaß, das stimmt. Aber ja, so 46 Siege hätten es ja sein müssen. Das spricht halt schon für ein gutes Team. Und ich hatte echt komplett andere Vorstellungen für sie. Ich habe mich von der Playoff-Serie, die sie gegen die Blazers gespielt haben, absolut blenden lassen. Das nehme ich auf meine Kappe.
Das ist sehr löblich von dir, aber ich glaube, da warst du nicht der Einzige. Also ich meine, ich habe damals auch nicht gesagt, dass sie quasi unter die 40 gehen, sondern ich habe eher gedacht, knapp drunter und da bin ich ja auch weit entfernt. Also 30, 41 sind sie und
Ja, siehst du mal, ich habe mich vor der Saison genau wie alle anderen nämlich immer davon blenden lassen, dass immer gesagt wird, dass Anthony Davis ein Top-5-Spieler ist. Top-5-Spieler hätte wahrscheinlich nicht diese Saison gespielt. Von daher, ich brauchte erst diese verheerende Saison, um mir selbst die Augen zu öffnen.
Aber Moment, ist
LeBron, von daher, vielen Dank dafür.
Ist LeBron dann auch kein Top-5-Spieler mehr?
In dieser Saison ist er nicht, ne. Okay, gut. Oder? Ist das kontrovers? Finde ich nicht.
Könnte schon so ein bisschen kontrovers sein.
Nee, aber also überlegen wir doch mal so, wenn wir jetzt ein All-NBA-First-Team aufstellen müssen, da ist LeBron unter keinen Umständen dabei dieses Jahr. Also, wenn man jetzt nur die spielerische Stichprobe ansehen würde. Also, selbst dann, die offensiven Zahlen sind super, aber man kann kein Argument dafür finden, dass er in dieser Saison, also rein unter den Frontcourt-Spielern, besser wäre als Paul George, Kevin Durant oder Giannis. Und dann laufen ja auch noch ein paar andere
Leute irgendwie herum. Ja. Das stimmt. Krasser Übergang. Luka Doncic ist jetzt auch noch kein Top-5-Spieler.
das ist jetzt ein Übergang.
Das ist gut, ne? Wie wir den letzten Spielen sehen. Nein, die Mavs waren bei 34,5. Oh. Da warst du drunter. Der Herr Experte, ich war drüber. Warum war ich da drüber? 27,41. Weiß ich nicht, ob... Keine Ahnung. Ich hab...
Okay, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja. Nein, also man muss ja sagen, also 35 Siege wären ja schon machbar gewesen, wenn sie nicht zur Trade-Deadline halt irgendwie 4/5 der Starting Five abgegeben hätten und dann halt auch offiziell gesagt hätten, wir scheißen jetzt drauf.
Ja.
Also sie waren ja auf Kurs dafür. Jetzt haben sie sich dann halt nur dafür entschieden, okay, wir schauen jetzt auf die Zukunft und nicht mehr auf die Gegenwart. Was ich vollkommen legitim finde als Kurs, aber es hat halt auch zur Folge, dass es in letzter Zeit eigentlich kein schlechteres NBA-Team gibt als die Mavs. Also, das hat mich vorhin etwas schockiert, als ich das mal wieder gecheckt habe. Aber also von den letzten 11 Spielen haben sie eins gewonnen, seit dem All-Star-Break Net-Rating von -10,6, was fast doppelt so schlecht ist wie das von den zweitschlechtesten New York Knicks. Von daher,
und das ist
die Mavs haben zwar behauptet, sie würden sich nicht dafür interessieren, ob sie jetzt diesen Erstrunden-Pick dieses Jahr abgeben müssen oder erst nächstes Jahr, aber ist halt offensichtlich Quatsch. Also sie tun momentan jedenfalls alles dafür, um den Pick vielleicht auch noch zu bekommen. Also ist er Top 5 geschützt. Sonst muss er an die Hawks gehen.
Sie gehen ja wahrscheinlich auch davon aus, dass es nächstes Jahr mit Porzingis besser aussieht. Je nachdem. Ja. Und Doncic zweites Jahr und so.
Ja, aber also wenn wir jetzt sehen, sie bräuchten noch 8 Siege, um das Over zu erreichen, das ist ausgeschlossen, oder?
Es ist ausgeschlossen, sie haben 7 in Folge verloren, also da, nee. Nee.
Gegen die Nuggets fand ich es jetzt richtig faszinierend, weil sie 3 Viertel lang eigentlich echt ziemlich guten Basketball gespielt haben, um dann in der Schlussphase einfach, also abgesehen von Doncic, der auch einfach platt wirkte und trotzdem noch irgendwie der Einzige war, der überhaupt gespielt hat, haben alle anderen halt irgendwie komplett den Betrieb eingestellt. Also ich glaube, sie haben insgesamt 10 Punkte geschafft im 4. Viertel und Doncic hatte 8 davon. Die einzigen beiden, die nicht von ihm waren, waren 2 Freiwürfe und Dwight Powell. Also da, man hat sich da schon so gefragt, so war das jetzt einfach tolle Defense der Nuggets oder war es halt einfach, ja, die Mavs haben gesagt, ja.
Es reicht.
Lass mal lieber.
Ja.
War schon faszinierend. Und trotzdem braucht es dann noch diesen Drunken Master Game Winner von Jokic. Dem Joker.
Dem Joker. Nein. His groundness.
Ja. Big Honey.
Big Honey oder ja. Spurs, 43,5. Wir beide drüber. Sie sind bei 39,29. Nachdem sie 7 in Folge gewonnen haben, durchaus möglich noch.
Haben wir beide recht.
Sagst du, bist überzeugt, dass die Spurs zum richtigen Zeitpunkt, gefühlt zum 8. Mal in der Saison die Kurve gekriegt haben?
Ja. Also, es ist bei ihnen, also, die Defense kommt und geht ja so ein bisschen, aber wenn sie da ist, dann sind sie halt solide. Also das ist kein mega gutes Team, aber schon eins, was halt kompetent ist. Und also die 5 Siege, die sie noch brauchen, die werden sie sich schon holen.
Ja, denke ich auch. Es sind ja noch genügend Spiele. Grizzlies 34,5. Wir beide drüber, die bei 28,41. Also ich glaube, die 7 Siege werden es nicht mehr.
Nope.
Also da ist dann auch einfach zu viel passiert. Womit wir eigentlich auch direkt Richtung Osten kommen können, finde ich. Oder hast du noch irgendwas zu den Grizzlies zu sagen? Also ich meine, nach dem Gasol-Trade und also es wohl, sie haben es ja auch relativ deutlich gemacht eigentlich, dass die Saison nicht mehr im Zeichen des Gewinnens stehen wird. Und von daher, finde ich,
Ja, ist irgendwie vor der Saison, dachte man mal, wenn man Gasol und Conley gesund über eine Saison hat, dann schafft man auch mindestens 40 Siege.
Ja.
Hatten sie halt beides nicht. Und auch mit den beiden war es halt einfach nicht mehr richtig, weil ja, beide dann doch so ein bisschen das Alter gespürt haben und
Diverse
das
Verletzungen.
Team drumherum halt auch einfach nicht so gut war. Ich meine, der Saisonstart war ja überragend, wo sie dann zwischenzeitlich auf Platz 1 im Westen
Ja,
waren,
stimmt,
aber
stimmt.
seit dieser kurzen Phase gab es, glaube ich, über die ganze Zeit gesehen wahrscheinlich kein schwächeres Team mehr. Von daher ist schon ja sehr schnell bergab gegangen.
Ja, stimmt. War, wenn man hat sich so, man wusste halt auch so ein bisschen, okay, wenn es mit Gasol und Conley nicht funktioniert, dass dann irgendwie dann doch groß an Qualität fehlt, aber ja, irgendwie wollte man die beiden halt irgendwie auch noch nicht so groß abschreiben. Mal jetzt. Mal schauen. Mit Jaren Jackson auf jeden Fall schon Baustein für die Zukunft. Central Division. Die brutalste Division der NBA. Spielt immer das beste Team der NBA. Die Bucks. 47,5 Siege wurden ihnen zugetraut. Wir haben beide gesagt, drüber, sie sind jetzt schon bei 52. Und es kann nur noch mehr werden eigentlich.
Meinst du?
Klar.
Meinst du nicht, dass da noch welche gestrichen werden?
Weiß. Oder vielleicht gibt es jetzt auch ein riesen Slump. Vielleicht trifft Giannis ab demnächst keine Dunks mehr. Klar.
Halte ich auch für sehr
Ja.
wahrscheinlich, dass er auf einmal nicht mehr hochkommt.
Ja. Genau. Nee, aber die Bucks finde ich. Ich finde es nicht mal irgendwie. Also einerseits finde ich es überraschend, dass sie so gut sind. Also dass auch die Neuverpflichtungen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so gut funktionieren, dass sie Robin Brook Lopez so gut eingebaut haben. Das ja, aber da, nicht überraschend ist eigentlich, dass das System Budenhauser irgendwie oder dass Mike Budenhauser ein System gefunden hat, das zu diesen Spielern passt, dass Giannis nochmal einen Sprung gemacht hat, dass so viel ineinander greift. Also vielleicht hat man die Bucks sogar vor der Saison noch so ein bisschen unterschätzt, kann es sein irgendwie, dass man, wenn von den Top-Teams im Osten die Rede war, waren es natürlich immer Celtics, Raptors, dann Sixers und die Bucks haben wir oder habe ich schon mit reingezählt, aber so in den letzten Dingen habe ich ihnen noch nicht zugetraut. Klar, wir sind jetzt noch nicht in den Playoffs, es ist gerade Regular Season, aber ich glaube auch gerade nicht, dass da irgendwie groß was bergab geht in den Playoffs. Wie siehst du die Bucks so allgemein?
Also ich habe im Sommer auf Giannis als MVP und Budenholzer als Coach of the Year getippt und gesagt, wenn die Bucks weniger als 50 Siege holen, wäre es eine absolute Enttäuschung. Von daher fühle ich mich da relativ wohl mit.
Durchaus prophetisch
Also
unterwegs.
nö, das
Na
überhaupt nicht.
doch.
Aber also ich war schon sehr optimistisch, was sie
Ja.
anging und also gerade was die Regular Season anging und hinsichtlich der Playoffs aktuell schätze ich sie schon als das stärkste Team im Osten ein. Ich glaube, dass die Celtics an ihrem besten Tag ein kleines bisschen vielseitiger noch sein können als die Bucks, aber wenn man irgendwie schaut, bei welchem Team funktioniert es die gesamte Saison über, wer ist halt defensiv wie offensiv total konstant, wer hat den besten Spieler in der Conference, vielleicht aktuell auch in der Liga, ist auch nicht ganz unwichtig. Das haben halt alles die Bucks und man muss so ein bisschen schauen, wie gut dann ja, die teilweise nicht ganz so Playoff-erfahrenen Spieler, was ja auf sehr viele im Kader zutrifft, wie die dann in den Playoffs funktionieren werden. Aber nachdem ich das im Sommer gesagt habe, mit alles unter 50 wäre eine Enttäuschung, sage ich mal jetzt, alles unter Conference Finals wäre, glaube ich, eine Enttäuschung bei den Bucks. Und es ist auch noch mehr möglich auf jeden Fall.
Ja, sehe ich genauso. Also für mich auf jeden Fall Finals-Kandidat. So, jetzt das geht jetzt schnell. Cavs 30,5 waren angesagt.
Junge, Junge.
Auch stark von uns, beide drüber. Wir haben uns da, glaube ich, ein bisschen zu sehr von Tristan Thompson beeinflussen lassen. Dem
Ja, unter anderem von Tristan Thompson.
ja, dem East Champion der vergangenen Saison. Ja, Mai 17,52. Da geht nichts mehr.
Da geht eher nichts
Nee, nicht
mehr.
mal mehr rechnerisch ist es drin. Also es ist schon raus.
Ja, stinken wie die Sau.
Ja.
Aber
Gut,
in
Kevin
letzter
Liebe war
Zeit
lang
macht
verletzt,
zumindest
also von
Colin Sexton einen
daher.
ganz guten Eindruck.
Na?
Immerhin.
Kevin Liebe war lang verletzt.
Das stimmt.
Muss man, und auch
Jetzt ist er
Thompson
wieder
war, glaube ich,
da
verletzt.
und ein ganz kleines bisschen kompetenter ist es mittlerweile,
Ja.
aber es ist trotzdem immer noch ganz schön verheerend. Also weil sie halt auch so ähnlich wie die Suns eigentlich überwiegend ohne Point Guard spielen, weil Colin Sexton ist, glaube ich, vieles, aber kein Point Guard.
Tja,
Jedenfalls stand jetzt nicht.
stand jetzt nicht, wer weiß, wie es weitergeht. Aber ja, ich muss auch gestehen, ich habe mich die Saison echt, außer wenn ich auf die Loss-Column geschaut habe, mit Blick auf die Bulls, sehr, sehr selten mit den Cavs beschäftigt. Also,
Zu Recht.
von daher, Pacers 47,5, beide drüber, 44,25 sind sie.
Haben wir
Überraschend,
beide recht.
nicht überraschend, aber irgendwie überraschend. Also, wie gesagt, diese Oladipo-Geschichte, dass sie danach irgendwie eigentlich gar nicht einbrechen, war jetzt so nicht abzusehen.
Nee. Ein auch nach wie vor im Hinblick auf die Playoffs irgendwie interessantes Team, weil die Upside ist wesentlich geringer als bei den anderen vier guten Teams im Osten und gleichzeitig ist irgendwie die Downside aber auch nicht so tief. Also sie haben einfach selten Spiele, die so richtig, richtig schlecht sind, weil sie irgendwie einfach sehr solide sind. Und zwar ist die Offense manchmal relativ Stückwerk, aber da sie einfach konstant gut verteidigen, haben sie irgendwie in jedem Spiel eine Chance. Deswegen werden sie, glaube ich, auch unangenehm in den Playoffs sein, auch wenn ich Stand jetzt darauf tippen würde, dass sie wahrscheinlich nicht über die erste Runde hinauskommen. Trotzdem.
Also sie sind halt unangenehm, wie der Schwabe sagt.
Ja, genau.
Ja, gut, die erste Runde wäre jetzt Stand jetzt gegen die Celtics. Allerdings Pacers als Vierter, Celtics als Fünfter. Von daher würde ich jetzt auch eher tippen, dass sie nicht drüber hinauskommen. Ja, aber
Ich glaube auch nicht, dass ich denke, die Pacers werden die Saison auch eher auf Platz 5 beenden.
ja, klar, kann sich ja noch drehen. Also es ist ja nicht weit auseinander, beziehungsweise zwei Siege, zwei Niederlagen sind es. Wobei bei den Celtics weiß ich ja auch nie, ne? Ob das.
Naja,
Daher.
also zur Not fliegt man halt einfach noch mal lange durch die Gegend und spricht sich aus. Also überhaupt gar kein
Ja,
Problem.
stimmt. Geht ja schnell. Ja, die Pistons haben sich so ein bisschen gefangen. Sind mittlerweile eigentlich fix in den Playoffs. Also nicht fix, nicht rechnerisch fix, aber es sieht sehr, sehr gut aus, dass sie es schaffen. Haben in den letzten 10 Spiele 7-3 jetzt auch wieder die Lakers vom Parkett gefegt. Und sind damit auf bestem Wege, die 38,5 Siege aus der Vorhersage aus Las Vegas zu übertrumpfen und damit mir recht zu geben und dir nicht.
Ja, so langsam zeichnet sich da ein Muster ab.
Du meinst die, bei denen man einfach eigentlich gar nichts wusste und einfach nur irgendwie gesagt hat, ja, drüber, drunter, da sieht es bei mir gut aus?
Nein, so wollte ich das eigentlich nicht sagen. Sondern eigentlich eher, tatsächlich schneidest du, glaube ich, wesentlich besser ab als ich.
Meinst du? Meinst du?
Ja.
Ah. Wer weiß? Wer weiß? Ja, Pistons haben wir auch kürzlich erst intensiver verfolgt. Du hast jetzt letzte Nacht nochmal gesehen, irgendwie so seine letzten Eindrücke vielleicht nochmal, also ganz kurz in 3, 4 Sätzen.
Ja, also für mich ist das nach wie vor ein sehr limitiertes Team. Also sie sind davon abhängig, dass die Rollenspieler ihre Dreier treffen, was in letzter Zeit halt sehr gut funktioniert hat, weshalb sie auch, also wie du gesagt hast, sich gefangen haben und die Offense über ungefähr 6 Wochen wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau funktioniert hat. Also weil in der Zeit halt Spieler wie Langston Galloway, Luke Kennard, auch Reggie Jackson letztendlich einfach nicht daneben werfen konnten. Das ist nicht unbedingt immer so. Gestern war es so. Die beiden Spiele davor gegen Miami und gegen Brooklyn war es überhaupt nicht so und man wurde prompt richtig verprügelt. Und ja, für mich ist Detroit irgendwie so ein Team. Sie haben eine richtig gute Waffe in Blake Griffin, der halt auch seine eigene Offense kreieren kann und bei allen anderen, ja, die sind halt abhängig. Und im Idealfall kommen sie ins Laufen, dann sind sie halt gut. Also dann können sie auch beispielsweise. Da hilft Wayne Ellington sehr weiter, den sie ja auch erst nach der Deadline bekommen haben, der halt einfach da dann Shooting reinbringt und gerade wenn er ein bisschen Platz hat, dann ist er halt auch drin. Also Ellington ist halt einfach ein sehr, sehr guter Shooter, aber so im Halbfeld ist es schon sehr oft, okay, gib Blake den Ball und er postet jetzt mal auf, irgendwann kommt das Doppeln und dann schwingen wir den Ball rum und also irgendjemand bekommt dann auch immer einen Wurf, dann ist man halt komplett davon abhängig, dass er reinfällt. Also wahnsinnig viele andere Mittel haben sie nicht, deswegen sind die Pistons irgendwie, ja, solide, aber auch nicht gut. Also ich bin weit davon entfernt, da zu sagen, das wäre jetzt ein gutes Team.
Okay. Ja. So ähnlich hätte ich es jetzt
vielleicht. Hat dich das jetzt erschlagen, oder
das was? Das hat mich jetzt erschlagen. Nee, finde ich ganz interessant, weil gesagt, die Pistons sind jetzt auch so ein Team, finde ich, dass man nicht so wirklich irgendwie auf dem Schirm hat. Also ich habe es dann, also als wir sie mal ein bisschen genauer besprochen, dann habe ich mich mal wieder ein bisschen mit ihm befasst. Und klar, ich meine, Blake Griffin spielt halt eine saumäßig gute Saison. Drummond hat sich ein bisschen gefangen, aber ja, es scheint halt, ich meine, man muss ja auch so ein bisschen den Spielplan mit einberechnen. Ich glaube, also diese Siegesserie, da waren jetzt auch nicht die absoluten Top-Teams dabei, gegen die sie gespielt haben, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Warte mal ganz kurz, das schaue ich aber schnell nach, nicht, dass ich hier einen Mist erzähle. Aber ich meine, dass da irgendwie, dass sie die Spiele gegen die besseren Teams sogar in der Phase auch verloren haben und dann, ich glaube, der Sieg gegen die Raptors zum Beispiel, da war Herr Leonard, musste mal wieder die Ladung managen. Und jetzt, genau, die zwei verloren gehabt gegen Brooklyn und Miami. Davor zwei gegen Chicago gewonnen. Minnesota so ein bisschen, ne, auch up and down. Dann gegen die Raptors gewonnen, ohne Kawhi. Gegen Cleveland gewonnen, gegen San Antonio verloren. Indiana gewonnen, okay. Miami gewonnen. Atlanta auch, jetzt kein Top-Team. Boston verloren, Washington gewonnen, gegen die Knicks gewonnen und der Sieg gegen die Nuggets war vielleicht so ein bisschen, ne, aber also es war jetzt nicht
das
so.
Das sind jetzt sonst nicht die, das ist jetzt nicht die Creme de la
Creme. Nee, genau. Also soll jetzt auch nicht irgendwie alles in Schatten stellen, soll jetzt auch nicht so, muss die Spiele auch erstmal gewinnen, gerade über so einen langen Zeitraum, aber es ist, genau, es, ja, es ist ein solides Team, wahrscheinlich, wie du sagst, da würden die Bulls gerne mal hinkommen. Ein solides Team zu sein. Sie hatten einen ganz guten Streak zwischenrein. Dann wieder ein bisschen abgenommen. 29,5 Siege hat Vegas den Bulls zugetraut.
Wir nicht.
Genau. beide drunter gewesen. Und die Bulls werden wohl auch drunter bleiben. Wenn man die 19-51 sich so anschaut. Ja, ich fand's letzte Nacht schon wieder geil. Zach LaVine hatte, glaube ich, ein bisschen Probleme mit der Patellasehne. Zwei Spiele ausgesetzt und nachdem es natürlich in Chicago die Saison um nichts anderes geht, als um Spiele zu gewinnen, lässt man ihn natürlich auch seinen ja, besten Offensivspieler, der sich vor 2 Jahren schwer am Knie verletzt hat, lässt man natürlich nach 2 Spielen direkt wieder spielen. Auch im 4. Viertel, wo es um nichts mehr geht. Weil Bulls on your chest und so. Ja. Play with heart. Ja, habe ich nicht ganz verstanden. Trotzdem muss ich sagen, wie gesagt, ich finde bei allem, was wir Jim Boylan irgendwie so über Atlantik und Lake Michigan in den Kopf geworfen haben, hat er trotzdem irgendwie so ein bisschen so, er hat dieses Team so halbwegs ein bisschen stabilisiert. Also Lauri Markkanen ist seit diesem Quadruple-Overtime-Spiel in Atlanta, hat er deutlich nachgelassen irgendwie. Also der Dreier fällt nicht mehr so, die Offense funktioniert nicht mehr so, aber ja, ich bin irgendwie. Ich meine, ich bin ja grundsätzlich optimistisch, was die Bulls angeht oder generell, ja, aber also gerade wenn ich mir LaVine anschaue und wenn ich mir auch Markkanen anschaue, auch wie die beiden so in den letzten Wochen zusammengespielt haben über einen sehr, sehr langen Zeitraum, glaube ich, haben sie da schon was gefunden, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Dann auch Wendell Carter, der jetzt raus ist mit seiner Daumenverletzung, aber da, wie gesagt, bin ich weiterhin sehr optimistisch, dass der A, gut zu Markkanen passt und auch B, sich in dieses System gut einfügen kann. Von daher sieht es ganz gut aus. Also da können wir auch mal, wir hatten ja vor der, oder gestern noch euch aufgerufen, wenn ihr Lust habt, Fragen zu schicken. Und Little General hat uns ein paar Fragen zu den Bulls geschickt. Und eine war, angenommen im Sommer trödeln Angebote für LaVine rein, traden ja oder nein? Bin ich klar bei nein, weil ich finde, dass LaVine über die Saison eine sehr, sehr gute Entwicklung mitgemacht hat oder durchgemacht hat, dass er also er hat am Anfang extrem viel gescored, es ging natürlich ein bisschen runter, aber ich fand, er hat trotzdem jetzt in den letzten Wochen hat er sich auf einem Niveau stabilisiert, auf dem er wirklich ein wertvoller Teil sein kann. Also er hat sein Playmaking verbessert, er wird jetzt nie der perfekte Decision Maker, aber er hat es in seinen Kopf bekommen, dass er seine Teamkollegen irgendwie einsetzen will und hat auch mit Markkanen, wie gesagt, harmoniert und hat damit sein Wert, finde ich, allgemein, was sein Ceiling angeht, irgendwie erhöht, hat zudem ist er ein relativ effektiver Scorer, er ist sehr, sehr schwer zu halten, er hat einen guten Dreier, er hat einen guten Wurf, er hat einen guten Drive und der Vertrag, er rechtfertigt seinen Vertrag, also von daher finde ich, würde ich ihn nicht traden, weil für mich der Vertrag jetzt bei weitem nicht mehr so schlecht aussieht wie im Sommer Und es ist natürlich ist immer die Frage, was du jetzt an Gegenwert bekämst. Aber Stand jetzt würde ich ihn nicht traden. Wie siehst du das?
Grundsätzlich eigentlich so wie du. Ich sehe jetzt keine Not für die Bulls, den irgendwie loszuwerden. Es ist immer komplett davon abhängig, was man irgendwie als Angebot bekommt. Und also wenn jetzt irgendwie Levine die Möglichkeit dafür wäre, den Point Guard der Zukunft zu bekommen, der vielleicht die ganze Sache so ein bisschen runder macht, dann ist das eine andere Frage. Aber das lässt sich ja jetzt nur spekulieren und das glaube ich auch nicht. Also ich denke, an sich tut Chicago ganz gut daran, ihn einfach erstmal zu behalten und halt mal zu schauen, wie das sich kombinieren lässt über eine ganze Saison, gerade auch mit Otto Porter, der auch erst während der Saison mit reinkam und die große Planstelle, das, was die Bulls halt zwingend adressieren müssen, ist die Point Guard Position im Sommer. Und wenn sie das hinbekommen, dann kannst du halt nach der kommenden Saison, weißt du dann schon viel mehr. Also inwieweit du vielleicht nochmal tätig werden musst. Und aktuell ist, glaube ich, bei Levine halt einfach so ein bisschen das Ding, dass er in der Offense wahrscheinlich ein bisschen zu viel Verantwortung trägt, also ein bisschen zu viel den Ball in der Hand hat. Man bräuchte ihn eigentlich ja primär als Vollstrecker und nicht als jemanden, der viel den Ball in der Hand hat. Und wenn da dann irgendwann mal ein wirklich guter Point Guard dabei wäre, dem das so ein bisschen, also der einfach ein bisschen mehr die Kontrolle übernehmen kann, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Levine sogar noch besser sein kann, als es jetzt ist. Und deswegen würde ich da jetzt auch nicht zwingend eine Not sehen, zu sagen, wenn das erste halbwegs okaye Angebot reinkommt, dann muss man den sofort loswerden. Also warum? Also ich sehe keine zeitliche Not für die Bulls, das zu tun.
Genau. Ich finde einfach, sein Wert für die Bulls ist zu hoch, um ihn einfach für irgendein Angebot abzugeben. Und ich glaube, sein Wert aber in der Liga ist noch nicht hoch genug, um wirklich was zu bekommen, was für die Bulls besser ist. Kann man es vielleicht irgendwie so sagen. Also so.
Würde ich auch schätzen.
Genau. Und ja, also wie du sagst, interessant übrigens zu Otto Porter, die Bulls, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein super Front-Office-Job war, aber die Bulls haben quasi es geschafft, indem sie Jabari Parker gesigned haben, mit Otto Porter einen Spieler an Land zu ziehen, der zu den jungen Spielern, die sie haben, wunderbar passt. Indem sie zusätzlich noch einen auslaufenden Vertrag eines Spielers oben draufgelegt haben, den sie jetzt nicht zwingend halten wollten. Der sie aber durchaus unter Druck gesetzt hätte, ihn eventuell zu halten. Also nicht er persönlich, sondern die Situation. Keine Ahnung.
Ich bin mir absolut sicher, dass das von Anfang an der Plan war. Und deswegen nominiere ich Gar Packs auch in Personalunion für den Executive of the Year.
Auf jeden Fall. Obwohl ja Michael Reinsdorf dieses Gar Packs-Ding gar nicht versteht, warum das immer zusammen genannt wird.
Ja, ich auch.
Ja, ich auch nicht. Egal, aber zum Point Guard.
man könnte sie auch die Dick und Doof der Bulls nennen.
Aber das wäre ja gemein. Das wäre gemein, genau. Und da sind wir ja nicht. Deswegen komme ich noch ganz kurz, weil du auch den Point Guard schon angesprochen hast, zur nächsten Frage von Little General oder zu einer anderen Frage. Er sagt nämlich, welchen Point Guard ich mir wünsche für die nächste Saison, für die Zukunft. Also momentan sieht es ja so aus, als sei Chris Dunn nicht die Zukunft. Also was man so hört, sieht es auch aus Bulls Sicht so aus, als sähen sie ihn nicht als Point Guard der Zukunft. Little General fragt dann, einen Vet wie Beverly oder Collison, einen via Draft, zum Beispiel Morant, oder und der halt irgendwie Zukunftsperspektive bringt, oder aus Bulls-Nostalgie und Merchandise-Gründen einfach Derek heimholen.
Idee.
Also diese Idee, weil so Bulls-Twitter kursiert die tatsächlich. Gefällt mir nicht so gut, ehrlich gesagt. Rose ist nicht der Point Guard, den die Bulls brauchen, meiner Meinung nach. Es würde auch wieder zu viel.
Ist Rose überhaupt ein Point
Guard? Ist Rose überhaupt ein Point Guard, genau. Also ich meine, wenn du sagst, eben, du könntest ihn vielleicht als Mikrowelle von der Bank holen, aber ich glaube, in dem Moment, in dem Rose wieder zu den Bulls käme, würde er eine eigentlich zu große Rolle für dieses Team einnehmen. Und ich glaube, deswegen läufst du Gefahr, da irgendwie zu viel zu vermischen. Auch ich glaube, so dieses Vergangenheit, Zukunft zu vermischen, ich weiß nicht, ob das eine gewinnbringende Mischung wäre oder eine Konstellation wäre, von daher eher nicht. Ich habe mir auch schon lange überlegt, wen ich gern hätte. Es ist irgendwie schwierig. Also wie gesagt, Conley wäre so meine Traumvorstellung, ist mir aber zu alt. So, aber vom Spieler her. Beverly finde ich nicht uninteressant, ist auch alt. Ist jetzt, klar, jetzt nicht der Riesen-Playmaker, aber es könnte zumindest die Point Guard-Aufgabe übernehmen, dazu verteidigen, dazu auch Mentalität geben, was, glaube ich, für das junge Team auch wichtig wäre. Also ich glaube, das wäre so als so ein bisschen, ja, emotionaler Leader, wie es früher immer so schön hieß. Könnte ich.
Ja, wäre ein interessanter Kontrast neben vor allem neben Levine.
Ja, genau. Und so vielleicht wäre
ein eher feuriger Dude.
Ja, genau. Und vielleicht wäre das aber auch immer, vielleicht könnte Levine da so ein bisschen von provozieren. Profitieren.
Er könnte sicherlich auch davon provozieren.
Er könnte auf jeden Fall davon provozieren. Und danach produzieren. Und dann ganz am Ende profitieren.
Schritt 3, Profit. Ja. Immer wieder wichtig.
Genau. Von daher, also das könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Also auch gerade defensiv vielleicht jemanden an seiner Seite, der das sehr, sehr ernst nimmt. Weil Levine, wissen wir immer wieder, so gerade in der Team-Defense, ganz gerne mal ein Nickerchen. Im 1 gegen 1 ist er gar nicht unbedingt immer so schlecht. Von daher vielleicht, Beverly fände ich nicht uninteressant. Wer bei mir auch irgendwie immer mal wieder aufkommt, auch wenn ich um seine Schwächen weiß und auch wenn ich, gerade bei einer Sache komme ich gleich dazu, ist Ricky Rubio so ein bisschen als, der wird ja, glaube ich, auch Free Agent. Ja. Und so als Ballverteiler, der diese ganzen Offense-Struktur geben kann, der noch dazu verteidigen kann. Das Problem, was ich bei Rubio halt ein bisschen sehe, ist, dass wir jetzt auch momentan bei Dunn haben, dass er halt einfach von draußen nicht trifft. Und es war jetzt auch die letzten Spiele oft so, dass die Verteidiger halt Dunn komplett offen haben stehen lassen. Also wirklich, keine Ahnung, 5 Meter Platz, er den Dreier dann genommen hat und den Dreier halt nicht getroffen hat. Und Rubio wird es wahrscheinlich ein bisschen besser machen, von daher. Aber ich fände Rubio, wie gesagt, wir wissen auch, dass die Jazz teilweise besser sind, wenn er nicht spielt und so, aber ich fände ihn so von seiner Anlage her, fände ich ihn nicht uninteressant.
Ja, finde ich auch nicht uninteressant als Idee. Dann gibt es natürlich auch noch Scary Terry.
Scary Terry, aber boah, ich glaube, Scary Terry würde zu viel wollen.
Das kann sein.
Zu viel Anteil. Also war letztens auch eine interessante Diskussion, ich weiß gar nicht, ob es bei Bill Simmons oder bei Zach Lowe war, dass halt bei den Celtics auch so ein bisschen das Problem ist, dass halt diese jungen Spieler sind, die sich noch beweisen müssen. Und halt ihren Platz in der Liga noch finden müssen. Und einer davon ist ja Scary Terry. Und ich glaube, wenn jetzt gerade nach diesem Jahr in Boston wahrscheinlich wollte er sich dann in Chicago noch mehr beweisen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das mit den anderen dreien, die ja da sind, Jungen, und dann vielleicht kommt ja Zion auch noch dazu, wer weiß, dass das schwierig wäre. Also, ja, ich glaube, mein Favorit von denen, die realistisch sind, wäre vielleicht Rubio. Weil weiß ich auch nicht, wie realistisch Rubio ist. Ich weiß auch nicht,
sonst macht's halt Archie.
Sonst macht's halt Archie, genau. Genau. Zur Not. Archie springt immer ein. Egal, was gefragt ist. Ein paar Hustle Plays und dann ist Jim Boylan auch glücklich und dann ist gut. So, genug Bulls. Sorry dafür. War wieder lang, ne?
Irgendwie schon. Ich hätte einen Timer einstellen sollen, aber ja. Das muss ich gestehen, habe ich in dem
Fall. Ich habe das geschickt verpackt, indem ich halt Hörerfragen genommen habe. Weißt du, dann musste ja irgendwie. Ist ja auch irgendwie eine Servicefrage am Ende.
Ja, natürlich.
Atlantic Division. Celtics 58,5. Frags drüber, Marbeiter drunter. 42,27.
Ja, wie gesagt, es zeichnet sich ein Muster
ab. Es zeichnet sich tatsächlich so langsam ein Muster ab. Willst du noch irgendwas zu den Celtics sagen? Wie sehen wir die Celtics? Sag ganz kurz, wie siehst du die Celtics jetzt Richtung Playoffs?
Ich traue ihnen nicht über den Weg. Ja, also ich sehe die Upside, die nach wie vor ist. Finals sind möglich, wenn sie ihren Kram zusammenkriegen, und ich glaube aber nicht dran. Also, weil sie einfach, es sind mir zu viele Aufs und Abs, und es war jetzt schon so oft davon irgendwie zu hören, dass jetzt die Stimmung wieder okay ist und dass jetzt irgendwie alle Themen geklärt sind und dass man jetzt dann wieder auf einer Linie ist, und also bis es dann irgendwann bewiesen wird in den Playoffs, bin ich da jetzt einfach mal skeptisch. Das war mir diese Saison über einfach insgesamt viel zu anstrengend mit denen.
Okay. Ich sag mal, also ich bin da nicht so weit weg von dir. Ich könnte mir aber vorstellen, weil sie dann doch sich regelmäßig immer wieder zusammenreißen, wenn es wirklich drauf, oder wenn sie ein größeres Spiel vor der Nase haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es Richtung Playoffs doch irgendwie funktioniert. Gerade vielleicht auch, wenn Stevens irgendwann die Rotation so ein bisschen zusammenschrumpft, könnte ich mir vorstellen, dass die Celtics davon irgendwie profitieren könnten. Von daher glaube ich schon, dass sie in den Playoffs eines der unangenehmeren Teams sein werden, mit Blick auf ihre Platzierung, mit der sie reingehen, und auch mit Blick auf die Saison, die sie gespielt haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie in den Playoffs nochmal eins drauflegen. Was dann am Ende dabei rauskommt, weiß ich aber nicht.
Also wie gesagt, ich halte es auch absolut nicht für unmöglich, dass sie in die Finals kommen.
Genau. Und da dann Champion werden und dass Kyrie dann als Champion zu den Knicks geht.
Warum nicht gleich zu den Pelicans? Und
Durant mitnimmt natürlich, weil Durant ja dann eine Championship gewinnen will.
Stimmt.
Und ja, Nets 31,5, du drunter, ich drunter, die Nets drüber, schade.
Kann man so ausdrücken, ja.
Aber positive Überraschung. Nets machen mir weiterhin Spaß. Also, auch wenn sie jetzt so ein bisschen sich wieder eingependelt haben, wobei 6-4 die letzten 10. Also, ist alles okay. Jetzt sind alle wieder fit. LeVert ist wieder da. Dinwiddie ist wieder da.
Ja, ist ein cooles Team. Ja,
auf jeden Fall.
Also, viele sympathische Spieler und auch, finde ich, ein sympathischer und kompetenter Coach in Kenny Atkinson. Ich bin nach wie vor von D'Angelo Russell irgendwie immer wieder so ein bisschen fasziniert, warum das funktioniert, was er macht. Weil ich es einfach, also irgendwie will es mir nicht in den Kopf, dass ein Scorer, der so viel den Ball in der Hand hat, einfach nie an die Freiwurflinie geht. Aber solange der Wurf halt fällt, ist er gut. Ja. Also ich meine, er ist halt einfach sehr gut da drin, mit seinen Tempo wechseln und so, sich halt immer wieder eigentlich gute Looks zu verschaffen. Er ist im Pick and Roll halt echt gut und von daher irgendwie diese Saison funktioniert die Kombination. Ich hätte als Team allerdings Schiss, ihm im Sommer jetzt irgendwie einen mega fetten Vertrag hinzulegen als Restricted Free Agent, weil ich einfach nicht weiß, wie haltbar das ist, was er aktuell abreißt.
Ja, ich meine, das ist, glaube ich, echt die Schwierigkeit. Also gerade wenn, also auch das erste Jahr ist, in dem es so richtig so funktioniert. Es ist irgendwie sein Contract hier so ein bisschen, es ist das erste Jahr, also du weißt, genau, wie du sagst, du weißt nicht, wie weit das halten kann und ja, also ich weiß auch nicht, aber du kannst ihn ja auch nicht gehen lassen eigentlich.
Eigentlich nicht.
Also von daher, vielleicht wirst du es auch nicht, ich meine, es kann durchaus auch passieren, dass er noch einen drauflegt. Also wer weiß, vielleicht hat er irgendwas gefunden, was jetzt ihn zu dem Spieler macht, der ist, und dann auch zu einem besseren Spieler macht.
Vielleicht ist D'Angelo Russell auch der Schlüssel dafür, um Kevin Durant nach Brooklyn zu holen. Oder Kawhi.
Ja, das ist halt, das fände ich halt schon interessant, ob da im Sommer vielleicht...
Ich meine immer bei diesem Gelaber von New York, wenn man nach New York will, dann sollte man halt zu den Nets gehen, weil die ansatzweise wissen, was sie tun und weil da auch nicht James Dolan rumläuft.
Auf jeden Fall.
Dieser und zwar dampfende Haufen Dudu.
Also du hast dann zwar nicht den Garden und du hast definitiv weniger Atmosphäre, wobei mit Erfolg käme sicherlich auch mehr Atmosphäre oder zumindest mit...
Ich glaube schon, dass da Potenzial vorhanden ist, wenn das Team halt gut wird.
Ja. Und ja, wenn du die Stadt New York bist, also ich würde auch, also rein sportlich, klar, ich meine, du hast bei den Knicks hast du natürlich immer noch so den Punkt, dass du sagst, hey, wir haben die Knicks wieder nach oben gebracht. Ich glaube, das könnte dem einen oder anderen Spieler durchaus als Antrieb dienen, aber ja, wenn wir schon bei den Knicks sind, 30-5 waren angedacht. Wir waren beide drunter, sie sind bei 13-55, also da sind wir relativ auf der sicheren Seite. Es spricht nicht viel für die Knicks, finde ich, als Franchise in den letzten Jahren. Und was ich ganz interessant finde, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gehört habe, dieser Punkt, okay, die Knicks, sie haben sich dem verschrieben, dieses Jahr so viel wie möglich zu verlieren, am besten Zion zu bekommen, dann im Sommer Free Agents zu bekommen. Sie haben junge Spieler, aber sie haben trotzdem keine Identität. Andere Teams, die es ähnlich gemacht haben, also zum Beispiel die Nets, auch die Sixers, die haben sich schon während dieser Phase eine Identität, also eine spielerische Identität aufgebaut, die sie dann als Basis verwenden konnten. Und das haben die Knicks halt nicht. Weil natürlich kann die spielerische Identität sein, wenn du jetzt Kyrie und Durant bekommst, zu sagen, okay, Kollegen, ihr macht mal außenrum und ich meine, David Pfister wird da sicherlich auch was draus basteln können, aber die Knicks haben halt irgendwie so einen verfolgenden Plan, verfolgen aber so halbherzig und haben halt, wie gesagt, James Dolan, der irgendwie Fans aus der Halle schmeißen lassen will für immer, weil sie sagen, er soll das Team verkaufen. Also.
Ja, und sich dann noch irgendwelche Streitereien mit Bill Simmons liefert.
Stimmt. Das
ist irgendwie auch einfach nur relativ, relativ lustig. So, hast du das Lied schon gehört, was The Ringer jetzt produziert hat?
Sell the Team?
Sell the Team.
Ja, ich hab's heute Morgen gehört.
Kann man nur loben.
Ja, ja.
Haben sie sehr gut gemacht. Wird nie passieren, aber ich bezweifle das irgendwie, dass die Knicks unter Dolan irgendwann mal wieder richtig gut sein werden.
Ja, wie gesagt, ist halt die Frage, inwieweit er halt abschrecken wirkt. Also ich fand's auch geil, seine Argumentation, dass Bill Simmons halt quasi dieses Ding reinbringen will, weil er nicht will, dass er die Knicks verkauft. Und Bill Simmons hat auch gesagt, also hey, behalt sie mal, ist gar kein Problem. Also für uns das Beste, was für uns passieren kann, so ungefähr. Ja, wie gesagt, ich sehe die Knicks gern irgendwie wieder relevant, aber die Vorzeichen oder die Rahmenbedingungen sind irgendwie, gefallen mir halt irgendwie nicht. Und ja, so Typen wie Dolan sind jetzt auch nicht meine besten Kumpels, müssen sie aber auch nicht sein.
Irgendwie ist es ja auch lustig, so einen sehr prominenten Zirkus in der Liga einfach noch zu haben, wo sich die Leute irgendwie einfach nur gegenseitig auf den Füßen stehen und ja, relativ viel einfach Chaos regiert. Wobei ich sagen muss, Mitchell Robinson schaue ich mir gern an, aber das
Stimmt.
ist irgendwie auch aktuell der einzige Grund, warum man sich nächstes Spieler angucken sollte.
Ja, sonst Entertainment-Faktor ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, zumindest was das rein sportliche angeht, also.
Ja, nee, also man kann immer nur darauf spekulieren, ob Charles Oakley vielleicht in der Halle ist und sich irgendwann mal prügelt mit irgendwelchen Sicherheitsbeamten,
Hat
aber.
nicht sogar jetzt, war es nicht Charles Oakley sogar derjenige, der jetzt gesagt hat, also wenn jemand nach New York will, bitte zu den Nets?
Ich
War
glaube
es nicht
auch,
Oakley?
er hat dafür argumentiert, was schon irgendwie echt
Ich
verheerend
meine,
ist,
eine der
wenn man so
Dingslegenden, ne?
bedenkt.
Also gut, ich meine, es gab ja
Absolute
auch das Ding, dass er da aus
Dingslegende,
der Halle eskortiert wurde mit von 8 Securities und
ja. Ja.
weil er Dolan kritisiert hatte. Also von daher, ja, aber irgendwie schade, aber mal schauen, was passiert im Sommer. Wie gesagt, wenn halt zwei Superstars kommen und du am Ende noch den First Pick kriegst, dann sieht die ganze Sache wieder anders aus. Ja, bist du am Ende vielleicht nah dran an den Sixers?
Meine Fresse.
Die 54,5 Siege, die ihnen Vegas zugetraut hat, wahrscheinlich nicht mehr erreichen werden. Bei 44,25 stehen sie. Also jetzt noch 13 Spiele würde uns zugutekommen, wenn sie es nicht mehr erreichen. Wir haben nämlich beide gesagt, dass sie drunter bleiben. Ist halt noch ein bisschen, ja, Try and Error irgendwie, habe ich so das Gefühl bei den Sixers. Und ja, es ist. Mal sehen, wie sie Richtung Playoffs ins Rollen kommen, ob sie ins Rollen kommen. Was sie da machen, ob ihnen Jimmy Butler dann mehr wieder hilft, weil er dann doch einer ist, der so in engen Spielen den Closer mimen kann, was anderen vielleicht schwerer gefallen ist oder was Simmons aufgrund seiner Wurfproblematik schwerfällt, was auch Embiid teilweise schwer gefallen ist. Also vielleicht steigt der Wert Butlers Richtung Playoffs wieder.
Ja, auf Butler bin ich da vor allem gespannt, weil er bisher wirklich, seitdem er da ist, nicht gerade Bäume ausreißt und auch defensiv finde ich nicht so stark wirkt häufig, wie man ihn eigentlich kennt.
Load
Und
Management.
ja, das ist halt die Frage, ne? Also, ob da einfach so ein bisschen sich auch wieder geschont wird im Hinblick auf schwerere Aufgaben in den Playoffs oder ob er vielleicht einen kleinen Schritt langsamer geworden ist, ich weiß es
Möglich, ja.
nicht.
Also.
Aber also bisher ist es auf jeden Fall nicht unbedingt überwältigend. Und also ich fand es krass, über die letzten Wochen halt zu sehen, wie heftig abhängig dieses eigentlich ja tiefe, in Anführungszeichen, Superteam, also mit vier nochmal in Anführungszeichen Stars, wie abhängig sie sind von Embiid. Also als er nicht dabei war, ist es schon gleich deutlich schlechter geworden. Und ich meine, er ist halt auch einer der besten Spieler der Liga, aber trotzdem. Hätte ich das erwartet, dass sie vielleicht ein kleines bisschen weiter auch ohne ihn schon sind. Und durch diese Integration während der Saison von zwei halt absolut essentiellen Spielern und dadurch, dass man halt viele abgegeben hat, ist es natürlich auch immer noch so, dass es noch ein bisschen Abstimmung braucht. Und ich weiß aber einfach nicht, ob sie das bis zu den Playoffs halt noch wirklich hinbekommen. Weil die Ansätze sind natürlich manchmal richtig gut, aber da ist dann halt auch die Frage, ob sie das in der Serie gegen ein gutes Team auch wirklich dauerhaft aufs Parkett bekommen werden.
Ja, das wird wahrscheinlich die entscheidende Frage sein. Also ich meine, das ist natürlich in den Playoffs geht es ja dann manchmal vielleicht auch noch ein bisschen mehr Richtung Hero Ball in Anführungszeichen. Vielleicht sind sie dafür irgendwie besser ausgerüstet, aber klar ist dann auch, muss man auch wieder sehen, wie die Simmons-Situation sich entwickelt. Also ich meine, es ist schwierig, also so einen großen Umbruch werden. Also ich meine, das ist eigentlich, was sie gemacht haben, ist ein Umbruch für den Sommer. Vielleicht sogar für zwei Sommer, aber zumindest mal für einen Sommer, wo du dann wirklich auch schaust, okay, wie verteilen wir das am besten? Und gerade, ich meine, man hört ja immer wieder in der NBA, du hast halt zwischen Back-to-Backs und Roadtrips und Flügen, Hotels wenig Zeit zu trainieren. Und da, ja, es muss sich halt alles so ein bisschen, irgendwie wird on the fly, wird halt gemacht, werden Harris und Butler integriert. Und auch die ganzen Rollenspieler außenrum. Also mal gucken. Also Sixers kann ich auch schwer einschätzen. Ich glaube, ja, es ist so ein bisschen, also unangenehm, glaube ich, werden sie schon einfach aufgrund des Talents, also so, dass da vorhanden ist. Und du hast halt den Luxus, den du natürlich hast, ist, dass jede Nacht jemand anders theoretisch heiß laufen könnte. Aus Sixers Sicht, was ja für den Gegner natürlich ein Problem ist, wie stelle ich mich dann drauf ein? Also, aber an den Raptors werden sie, boah, krass, Wahnsinn. An den Raptors, denke ich, werden sie nicht vorbeikommen. Den vier, auch 54,5 Siege zugetraut werden, wurden bei denen wir drüber waren, die momentan bei 49,20 stehen. Also fünf müssten sie noch, sechs müssten sie noch gewinnen. Machen sie?
Ja, kriegen wir hin.
Kriegen wir hin. Und dann hoffen wir einfach, dass Kawhi in den Playoffs nicht nach 2-0 Führung denkt, dass Spiel 3 jetzt der optimale Zeitpunkt für Load Management wäre, oder?
Ich hab mich das neulich auch schon gefragt, ob wir an den Punkt kommen werden, tatsächlich in den Playoffs, wo man dann sagt, ja, heute will ich eigentlich nicht.
Ja.
Und dass die Raptors dann auch wieder, ja, nicht, dass wir den verärgern und der im Sommer weggeht. Nee, okay, Kawhi, heute nicht.
Feiern würde ich ja.
Chris Boucher, du bist heute in der Starting Five.
Ja. Feiern würde ich ja Spiel 7 Conference Finals, Kawhi out, Load Management. Das wäre. Ja. Werd ich groß. Nee, aber mal gesetzt den Fall, er spielt wirklich durch, ist ja für die Raptors nur gut. Also Stichwort Einspielen, Stichwort Konstanz und ne?
Ja.
Was trauen wir denn den Raptors zu? Conference Finals?
Schon, ja. Ja. Kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, wenn sie. Es kommt eigentlich drauf an, wen sie in der zweiten Runde dann serviert bekommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie gegen die Celtics da rausfliegen würden. Aber ich weiß es nicht so recht. Also finde ich relativ schwer zu sagen bei den Raptors. Das ist irgendwie, an sich haben sie alle Komponenten, um ein absolutes Top-Team und ein richtiger Contender zu sein. Irgendwie überzeugen sie mich aber nicht. Also irgendwie dadurch, dass halt Kawhi irgendwie immer wieder wegbleibt und auch andere Spieler dann irgendwie mal verletzen. Also gerade Lowry hat man irgendwie das Gefühl, dass das halt noch nicht so richtig auf einer Linie ist und dass sie halt irgendwie verschiedene Identitäten haben. Auch gerade was die Offense angeht. Also es gibt so die Kawhi-Offense, die halt heißt, er bringt den Ball nach vorne, gibt den Ball kein einziges Mal ab, postet irgendwann auf und wirft dann, ohne dass ein anderer Spieler den Ball berührt hat. Und er ist ziemlich gut da drin, deswegen ist es jetzt auch nicht unbedingt dann schlechte Offense, aber es ist halt komplett was anderes als das, was die Raptors eigentlich machen, wenn die Offense über Lowry läuft. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sich das dann in den Playoffs ideal ergänzt oder ob man sich dann vielleicht auch mal so ein bisschen gegenseitig auf den Füßen steht oder ob das dann halt einfach mal sie dann ein bisschen einholt, dass sie jetzt über die Saison, gerade was die wichtigsten Leistungsträger angeht, jetzt nicht unbedingt sich komplett einspielen und aufeinander einstellen konnten. Mhm. Deswegen finde ich Toronto nach wie vor schwer einzuschätzen. Also das Potenzial für einen richtigen Contender und auch für die Finals ist letztendlich schon da, aber man will die Raptors irgendwie, also auch aufgrund ihrer Vorgeschichte, auch wenn es jetzt andere Leute sind, immer noch nicht so zu 100% ernst nehmen. Also so geht es mir auf jeden Fall.
Also ich glaube, die psychische Komponente, die, wie gesagt, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, kann ich mir jetzt aufgrund der Zugänge von Kawhi jetzt, von Green, auch von Gasol, könnte ich mir vorstellen, dass sie nicht mehr ganz so schwer wiegt, aber was du jetzt so sagst, so.
Ist auch gar nicht die psychische, sondern auch die
Spielerische. Also auch die Spielerische, okay. Nee, aber auch so, aber auch das, also ich würde gar nicht so auf die letztjährigen Play oder die letzten Playoffs immer so blicken, aber was du sagst, so mit dem, dass sie als Team, dass man es nicht so richtig einschätzen kann oder dass das Spiel so ein bisschen komisch wirkt, auch eben diese Kawhi-Geschichten, wenn er einfach so sich seine Possessions einfach nimmt. Ich finde auch, also habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass sie so ein bisschen ein komischer Vibe umgibt. Irgendwie so als Team. Und dass ich auch noch nicht genau weiß, ob das dann zusammengeht und ob das halt. Und ich glaube schon, dass es zusammengehen muss, damit am Ende Conference Finals, Finals rausspringen, weil zum Beispiel, ich glaube, bei den Bucks ist ein sehr, sehr enges Team dann da. Und ja, von daher bin ich da auch gespannt. Also vom Talent her sehe ich sie schon als eins der, ja, auf der Stufe halt mit den Top-Teams im Osten. Aber da, ja, mal sehen, wie sich das so gestaltet. Also wir sind jetzt schon, wir sind bei fast 2 Stunden mittlerweile angekommen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt zur Southeast Division und gehen die relativ schnell durch, weil da, ja, es ist meistens nicht so schön. Und genau, ihr wollt ja auch wissen, wer Oles wunderbares Buch gewonnen hat. Deswegen schieben wir jetzt ein bisschen hoch, gell?
Ja.
Und kommen zu den Wizards, 44,5. Haben wir sensationellerweise beide gesagt, dass sie selbstverständlich mehr Siege holen werden.
Wir waren sensationell betrunken, als wir das
Müssen wir gewesen sein, denn momentan stehen sie bei 29,40. Gut, niemand wusste, dass John Wall sich erst an der Ferse verletzen, dann die Achillessehne reißen wird. Ja, Wizards ist irgendwie so ein Thema. Es halt, läuft halt auch nicht so richtig. Ich meine, ne?
Ja, ich hoffe, irgendwann wird Bradley Beal befreit.
Ja, weil der spielt eine überragende Saison. Also gerade seit Wall raus ist, also der hat mehr verdient. Die beste Aktion der Wizards für mich war ja, Otto Porter nach Chicago zu traden, in meinen Augen, dieser Saison. Aber ansonsten, Heat, 41,5. Ole drüber, ich drunter. 32, 36.
Ja, die Tendenz ist wieder da.
Das Muster setzt sich fort. Ja, Heat, aus den Heat kann ich irgendwie nichts machen. Weiß auch nicht warum. Also einschätzungsmäßig, nicht, dass ich die jetzt total kacke fand, aber irgendwie.
Die sind auch komisch. Also allein schon, weil sie eigentlich ohne Point Guard spielen. So, jedenfalls in der Starting Five. Ich finde, ich schaue denen eigentlich ziemlich gerne zu, weil sie halt unkonventionell spielen und weil sie mittlerweile halt wirklich sehr verstärkt auf ihre jungen Spieler setzen und da auch einige wirklich ganz gute Talente dabei sind, aber es ist trotzdem irgendwie gefühlt immer noch so limitiert insgesamt von der Upside her, dass man jetzt auch nicht wirklich sagen könnte, sie werden jetzt richtig gut, aber ich habe das Gefühl, dass so langsam wieder ein bisschen was entsteht, also so um Winslow, Richardson, Adebayo herum. Das sind, also sie haben zumindest schon mal wichtige Bausteine, glaube ich, für die Zukunft da angehäuft.
Ja, und sie stehen momentan auf dem Playoff-Platz. Also ja, in enger Konkurrenz mit den Magic und die Hornets sind auch noch direkt mit Kontakt und theoretisch die Wizards auch noch dabei. Also
ja, die Heat werden das schon machen.
Die Heat werden das schon machen, weil die Magic nämlich auch, die hatten ja einen relativ guten Lauf zwischendrin. Sind jetzt bei 5-5, die letzten 10. Und die Magic, 31,5 hätten sie gewinnen sollen. Wir waren beide drunter. Sie haben schon 32, sind mal raus. Leider.
Verheerend.
Bei den Hornets sind wir noch im Rennen. 35,5. Beide drüber. 31, 37. Möglich. Ganz kurz, stimmt es, dass es Gerüchte gibt, dass Walker mittlerweile überlegt, dass er gehen würde? Hast du es gehört? Oder?
Also Gerüchte gibt es immer. Gerüchte gibt es immer. Ich wüsste es jetzt in dem Fall tatsächlich. Aber
okay, dann ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwie falsch interpretiert habe, was ich mal gelesen habe, oder ob ich es mir echt irgendwie nur ausgedacht habe.
Ja, also ich meine, es ist ja naheliegend, dass er dann irgendwie auch das doch nochmal so ein bisschen überlegt, muss man das jetzt wirklich ewig hier durchziehen, im Niemandsland der Liga, wo irgendwie grundsätzlich einfach nicht wahnsinnig viel passiert, wenn ich es nicht selber umsetze, dass man da nochmal so ein bisschen ins Grübeln kommt. Also auch wenn die Hornets ihm im Sommer einen Supermax anbieten, dann werden sie ja auch nie rauskommen aus diesem Morast.
Ja. Naja. Nee, das stimmt.
Kann man das durchaus schon mal ein bisschen in Frage stellen.
Nee, sehe ich auch so, aber ja, wie gesagt, mal sehen, wo er dann landen könnte, ob dann die Lakers vielleicht zuschlagen, wenn sie versuchen zuzuschlagen, wenn sich bei den anderen nichts tut. Bleiben die Hawks, 23,5, Ole drunter, ich drüber, aber einfach schon immer an Trae Young geglaubt. Sie sind bei 24,45 und ja, sie haben sich echt so die zweite Saisonhälfte macht auf jeden Fall Lust auf mehr in Atlanta, würde ich sagen.
Absolut. Also auch über die letzten Wochen waren sie so eins der besten Offensivteams der Liga. Und dieses Duo Young plus John Collins und dazu dann noch Kevin Huerter, der mir auch echt ganz gut gefällt. Da entsteht schon was Gutes. Ja. Also man erkennt, wo sie hinwollen und
Hallo New York Knicks.
Ja. Und Young hat schon das Potenzial, irgendwie einer der, vielleicht nicht unbedingt der allerbesten Spieler der Liga, aber also irgendwie so ein prägender Spieler der Liga zu werden, glaube ich.
Ja, hat irgendwie so ein besonderes Skillset mit seinem Wurf, mit seiner Range und dazu seine Playmaking-Fähigkeiten, sein Passing. Ist schon nicht schlecht. Macht auch das Rookie of the Year-Rennen wieder so ein bisschen spannend, oder? Also,
ja.
Vielleicht gibt's Co-Rookie of the Years mal wieder.
Das glaube ich
nicht. Meinst du nicht?
Weil dafür einfach, ja, ich glaube, Doncic war einfach die gesamte Saison über so ein bisschen.
Aber jetzt hast du.
War er einfach zu konstant.
Das stimmt, aber jetzt hat Young halt siegmäßig so ein bisschen aufgeholt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt schon.
Schauen wir mal. Wir werden ja sicherlich irgendwann zu gegebenen Zeitpunkt nochmal über die Awards diskutieren.
Das könnte passieren, ja.
Dann können wir jetzt noch ganz kurz, aber wirklich nur in zwei Sätzen zur nächsten Frage von Little General kommen. Vielen Dank dafür, dass du so viel geschickt hast. Nämlich welchem potenziellen oder Ost-Playoff-Team wir die besten Karten für ein Upset geben. Also er hat ja mal so die Pacers, Nets, Pistons angeführt. Stand jetzt, wie gesagt, Heat auf 8, Nets auf 7, Pistons auf 6, Celtics auf 5, Pacers auf 4, Sixers auf 3, Raptors auf 2, Bucks auf 1. Wem gibst du die besten Karten für ein Upset?
Also, wenn wir davon ausgehen, dass die Pacers auf Platz 5 landen, dann wahrscheinlich ihn. Mhm. weil die einfach qualitativ, glaube ich, ziemlich weit vor den anderen Teams anzusiedeln sind, die dann sonst in der zweiten Hälfte noch wären. Und ansonsten wahrscheinlich den Nets, aber ehrlicherweise würde mich jeder Upset in der ersten Runde im Osten ziemlich überraschen. Also ist auch ein Upset, aber ich glaube, dass das Qualitätsgefälle da schon sehr groß ist. Und also für mich ist es eher eine Big Five als eine Big Four, aber das Gefälle ist dann groß genug, dass ich eigentlich schon davon ausgehe, dass wahrscheinlich im Osten in der ersten Runde nur die Favoriten ihre Serien gewinnen. Und ja, die Pacers muss man da halt immer so ein kleines bisschen ausklammern, einfach wegen den Verletzungen. Aber ja, ich denke schon, dass der in der zweiten Runde sieht man dann wahrscheinlich in irgendeiner Konstellation Toronto, Milwaukee, Boston und Philly.
Würde ich jetzt auch davon ausgehen. Es sei denn natürlich, dass sich die Raptors doch wieder intensiv an Paul George und die Nets damals erinnern, die ihnen ja ziemlich Probleme bereitet haben. Vor, boah, wann war das?
Du meinst Paul George und die Pacers,
Ich meine
oder?
nicht Paul George, ich meine Paul Pierce. Ha.
Ach so,
Ha.
ja, gut, klar, das ist natürlich ein Punkt.
Das ist schon ein bisschen her. War es 2015?
Boah. Nee, da war Pierce doch schon bei den Wizards, oder nicht?
War es 2014? Ist es überhaupt jemals passiert?
Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das könnte auch an der Tageszeit liegen.
Er hat, glaube ich, irgendwann sogar mal, hatte nicht mal einen Game Winner getroffen in.
Da war er bei den Wizards.
Nee, nee,
Und hatte, aber das war gegen die Hawks.
es war 2000. Die Serie, die ich aber meinte, war 2014 tatsächlich. Als nämlich die Nets in Spiel 7. Genau, in 7 Spielen haben sie nämlich gewonnen, die Nets. Das war's. Und ich glaube auch, dass Paul Pierce damals einen Game Winner getroffen hat.
Das kann bestimmt sein. Ich finde es gut, dass wir das so kompetent
Ja,
jetzt diskutiert haben.
so ist es immer, wenn man so spontane Einfälle hat und denkt, boah, das ist jetzt total gut, ich bringe das jetzt noch ein und mir fällt es dann schon genau ein, wie das war, wenn ich drüber spreche und dann fällt es ja halt nicht ein und dann kommt sowas zustande. Ja, aber kurz nochmal, ja, ich glaube auch nicht an Upset wirklich. Also ich sehe jetzt auch, aber ich sehe es schon, sollten jetzt die Pacers, die Celtics in Runde 1 raushauen, sehe ich es schon irgendwie als Upset, glaube ich.
Ja, wäre es auch.
Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Von daher kommen wir jetzt am besten direkt zu den Gewinnern, oder? Man, darauf warten ja eigentlich alle. Wir haben jetzt einen pompösen Rahmen geboten. Dann können wir sie jetzt verlesen.
Das stimmt, wir dachten eigentlich auch mal, wir machen heute eine kurze Folge, ne?
Ja, aber
Das
das denken wir
heißt.
jede Woche.
Okay. Die drei, die der Zufallsgenerator ausgespuckt hat, sind Florian Ludwig, Bastian Nissen und Godefroth. Herzlichen
Herzlichen
Glückwunsch.
Glückwunsch.
Ich werde euch über Patreon einfach direkt kontaktieren, was Adresse und sowas angeht. Und dann fliegt das Buch relativ zeitnah los.
Und ihr habt allergrößten Lesespaß. Besser geht's eigentlich gar nicht. Basketball gucken muss gerade eh niemand, haben wir ja festgestellt. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Zeit, bis March Madness losgeht. Kann man ein bisschen lesen über Dirk. Damit sind wir am Ende, oder?
Ich glaube, also wortwörtlich, sowas von am
Wortwörtlich,
Ende.
genau. Noch ein kleiner Hinweis dazu. Wir haben ja diese Rhythmusgeschichte, jetzt wo wir raus sind, haben wir uns gedacht, können wir auch direkt rausbleiben. Die Montagsfolge ist ja heute. Die Woche drauf wird es auch nicht am Montag passieren, aus terminlichen Gründen. Herr Frerks zieht nämlich um. Und wir werden euch, sobald wir wissen, wann wir aufnehmen, werden wir es euch wissen lassen über Social Media. Und genau, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst.
Ja, also es wird auf jeden Fall eine
Es
Folge
wird auf jeden
geben,
Fall eine
auch
Folge geben,
mehrere,
genau.
aber.
Das können wir euch versichern. Und dann würde ich sagen, den Gewinner nochmal herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Erzählt es gern weiter, wenn es euch gefallen hat, wie jede Woche. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Abend, euren Tag, euer Morgen, euer Wochenende. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.